So, Pfeifenheinrich hat das Tonbandgerät angeworfen, das läuft und läuft und zack. Jetzt müssen wir sofort loslegen, weil sonst verschwenden wir Material. Ich bin top motiviert heute.
Woran liegt das?
Das liegt daran, dass ich mich habe top motivieren lassen gerade, aus Versehen, bei Instagram. Von so einem, der war wie alt? 9 oder so? Oder 10 oder so? Und der hat so eine Ansage an mich gemacht, in die Kamera rein. Der hat gesagt, willst du wirklich feiern gehen am Wochenende in Club? Was feierst du denn? Du musst immer 110% geben. Warum willst du deine Chayas klären? Im Club. Glaubst du, dass du die Chaya fürs Leben kennenlernst? Im Club. Du musst 110% immer geben. Und dann musst du dich konzentrieren auf deinen Erfolg. So ein 10-Jähriger in der Küche.
Was sind Chayas?
Chayas sind Frauen.
Ach so.
Supergeile Frauen aus dem Club. Sind die aber, und sobald man die dann mit einem zu Hause sind, sind das normale Frauen dann wieder.
Ich finde, Pfeife kann das jetzt, deine Ansprache da eben, die kann er abklammern. Und wir haben ja so einen Lautsprecher auf den Toiletten von Florida TV. Da können wir das einfach immer in Schleife laufen.
Das ist so. Ja. Das muss man machen. Da habe ich, heute immer mal wieder, es geht um Motivation, ne?
Ja.
Ich habe auch mit vielen Handwerkern und Handwerkerinnen zu tun und so. Und da hat mir einer von denen auch erzählt, weil man ja geneigt ist, wenn irgendwas nicht so schnell geht, wie man möchte, dann denkt man zumindest erstmal im Kopf, ob man das jetzt ausspricht oder nicht, denkt man manchmal im Kopf heimlich bei sich, oh, das wäre aber schön, wenn das jetzt schneller gehen würde. Mhm. Denkt man im Kopf drin.
Wie meinst du? Ich bin noch nicht im Thema. Also
wenn einer was macht, ja. Eine Aufgabe für sich selber, für jemand anders, für einen oder so, und man hätte das Gefühl, ohne dass man jetzt viel davon versteht oder so, hätte man das Gefühl, das wäre super, wenn das jetzt 50% schneller gehen würde. Dann erwischt man sich manchmal dabei, dass man im Kopf heimlich, ohne dass man es ausspricht, selber denkt, ah, das wäre cool, wenn es jetzt schneller gehen würde. Und das war so das Grundthema des Gesprächs, und hat er mir erzählt, ein Handwerker mir erzählt, ein sehr netter Typ, dass er mal irgendwo ein Hotel sollten die alle gemeinsam mal so fertig machen, dass das so. Und das war wirklich also noch ein Zustand, wo man noch nicht ahnen konnte, dass das jetzt ein Hotel wird. Das hätte alles noch werden können, eine Tiefgarage, ein Hotel, einfach so in Galeria Kaufhof. Und zu diesem Zeitpunkt hat er dann jeden Morgen Zettel verteilt auf der ganzen Baustelle und hat geschrieben, noch 30 Tage bis zur Eröffnung. Am nächsten Tag noch 29 Tage bis zur Eröffnung. Und das sollte die Leute motivieren. Die haben ein halbes Jahr später aufgemacht.
Also was interessiert denn auch ein Handwerker, der die Toiletten einbaut, wann das Ding eröffnen soll?
Ja, vor allen Dingen, was soll das auch? Also bringt es doch nichts, und dieser Umgang miteinander, also da alleine, selbst wenn ich der eine Motivierte in der Truppe gewesen wäre, da hätte ich mir gesagt, so, und jetzt erstmal gar nicht, ne? Jetzt gucken wir also ganz genau, wer hier wann Mittag macht, und manchmal schließt das auch direkt an die Frühstückspause an. So wäre ich drauf.
Meint ihr, die denken dann manchmal auch so, soll ich mich jetzt hier beeilen für die Arschlöcher, dass die hier so ein feines Hotel machen? Ich mache hier schön mein Tempo.
Ja, weil nach dem Hotel gehen sie zur nächsten Baustelle,
genau.
Und da will irgendjemand wieder einen.
Da will jemand ein feines Kaufhaus machen, und das muss 29 Tage.
Also das hört
Tagen
ja nie
werden.
Auf. Die sagen ja nicht, ich komme früher in Rente,
was
wenn ich jetzt hier
aber
Gas gebe.
Aber was ist das für eine Frechheit? Da jeden Tag läuft er da, das kann ich mir genau vorstellen, so mit so einem dicken Bauch, wo so ein goldener Hermes-Gürtel so auf dem Bauchnabel prangt, und dann schiebt er das so durch den Rohbau da und hängt da seine Zettel auf und hat dann noch irgendeinen aus seinem Büro, und hat dann noch so einer, der ihm so hinterher rennt wie so ein Smithers, der musste das alles ausdrucken und sagt da, dahin, dahin, dahin. Und dann muss der das so mit so, und stellt dann fest, dass Tesafilm auf Rohbau gar nicht klebt.
Tja.
Ja. So ist das.
Also
dann.
Motivation ist anders.
Ja,
ne?
aber diese Motivation heute aus dem Internet, die kam sehr unverhofft. Habe ich nicht mitgerechnet, dass so ein 10-Jähriger mich da so hochpedern kann.
Dürfen 10-Jährige denn einen Club überhaupt, um da irgendwas mit irgendwelchen Chayas zu machen?
Nee, deswegen ist das ja auch für ihn einfacher. Das ist natürlich klar. Ne?
Gut reden, ne?
Ja, ja, das ist so wie in der Politik. Fordern, was schon da ist. Ne, wenn er eh nicht darf, ist es natürlich leicht, den anderen das zu verbieten.
Noch 55 Minuten Podcast aufnehmen.
Wie bitte? Willst du uns jetzt so motivieren?
Ich wollte ja so alle 5 Minuten kann ich nochmal eine Meldung
machen. Ach so, so Zettel hier aufhängen, wie viel hier noch los ist. Wie so viel machen wir heute auch 2 Stunden?
Ja, vielleicht.
Haben wir hier Sendezeit?
Ich könnte 3 Stunden füllen mit meinen Experience.
Ja.
Mit Handwerkers.
Ah ja, wieso? Aktuelle?
Mhm. Heute Morgen.
Bei dir hat es doch aus der Lampe getropft. Ist das das Ding? Weil viele dachten übrigens, dass das ein neuer gemeiner Spruch von mir ist. Dass ich sage, bei Schmitz tropft es durch die Lampe. Das ist sowas wie, er hat sie nicht mehr alle oder er ist verrückt geworden. Bei Schmitz, da tropft es durch die Lampe. Aber bei dir hat es ja wirklich durch die Lampe getropft.
Das ist richtig, ja.
Aber mit echtem Wasser.
Ja. Ja, nicht so schlimm. Ich habe es tropfen lassen, ich habe einfach die Sicherung rausgenommen, habe gewartet. Jetzt war gestern mal jemand da, hat sich das angeguckt, hat angeblich da alles repariert.
Es hat eine Woche getropft?
Zwei. Und jetzt hat es tropft weiter. Ich bin mal gespannt.
Ist das jetzt das, was du erzählen wolltest?
Nee.
Was hast du jetzt kaputt gemacht?
Das andere wirklich, es langweilt mich, weil es geht ja immer aufs selber so. Also das ist eine andere Welt, die Welt der Handwerker. Und wir sind, ich weiß gar nicht, was wir sind, aber nicht Handwerker. Und das clasht. Und ab und zu gibt es halt diese Momente. Und der ist jetzt heute Morgen. Wir zeichnen ja heute erstaunlich spät auf, nämlich erst um 11 Uhr, weil heute
Donnerstag.
Morgen, Donnerstag, ja. Heute Morgen bei mir die Handwerker waren.
Genau.
Ja. Was haben die denn gemacht?
Die haben ein bisschen was zu tun, eine Kleinigkeit eigentlich. Und das ist so, ich habe es über ein Internetportal, habe ich mir die zusammengeklaubt. Und auch wahnsinnig nett, aber die haben natürlich nach einer Minute geschnallt, dass ich überhaupt keine Ahnung habe.
Ja, aber sag mal, aber ist das nicht auch, also man stellt sich doch Handwerker nicht zusammen wie Broses. Also man muss doch, man nimmt doch Leute, die sich bereits kennen und die gut zusammenarbeiten. Oder wie stellst du dir die da zusammen?
Naja.
Naja, erstmal ist es ja, also man muss, also da will ich dir zur Seite springen, Schmitti. Du hast eben gesagt, das sind schon ein bisschen zwei Welten, weil wir gehören zu Leuten, wir sind sogenannte Dampfplauderer, wir machen aus nichts nichts. Und Leute, die handwerklich was auf dem Kasten haben, die können im Grunde die ganze Welt erbauen, auch in Gottes Sinne haben die wahrscheinlich auch die Welt erbaut mit ihren Urahnen. Und das ist für uns eine einzige Faszination, weil aus unseren Händen kommt gar nichts und aus deren Händen ganze Gebäude, ja? Die Pyramiden von Gizeh, wenn du es mal ganz
Maya-Tempel,
groß so. Und es ist deswegen für uns, deswegen sagen wir jetzt uns und die, nur deswegen, schwierig, überhaupt in die Anbahnung zu gehen. Ich auch selber, bei jedem handwerklichen Problem ist nicht erstmal, dass man weiß, okay, da muss jetzt jemand kommen. Wo kommt der denn her? Wo kriege ich den ran? Was, laufe ich durch die Straße wie Bruce Willis mit so einem Pappschild um den Nackenkörper, brauche Elektriker? Wie, ich weiß es nicht mal. Uns fehlt es ja auch am Netzwerk. Weil wir sind ja auch doof, wie wir sind, nur befreundet mit anderen idiotischen Dampfplauderern, die auch nichts können. Schmitti kann ja nicht
Idioten
uns als Freunde fragen. Jakob, kommst du mal rum mit dem Wasserschaden? Dann sag ich, ja, Schmitti, kein Thema, ich hab mir einen Kasten B, ich mach und so. Und dann sagt er, ja, danke, hier hast du zwei Düsenjäger und gut ist es. Auf
aber,
Hollywood?
Ey, aber Jakob, wenn du einen brauchst, der mit Kettensingen jonglieren kann, ne? Da kannst du mich um 12 anrufen, um 10 nach 12 hast du jemanden.
Ich kenne zum Beispiel einen, den man halbnackt an so einer Kordel in einem Fernsehstudio von der Decke baumeln lassen kann.
Ja.
Könnte ich dir, innerhalb von 10 Sekunden habe ich 5 Leute,
wenn
die das
mal Kindergeburtstag ist, rufe ich dich an. Das ist bestimmt ein guter.
Das habe ich gestern gesehen, da war ein Kindergeburtstag auf einem Spielplatz bei uns in der Nähe und die hatten einen Act bestellt. Das ist ja so ein Ding, ne? So, mittlerweile, früher gab es beim Kindergeburtstag, also in meiner Kindheit gab es
in McDonald's und 3 Stunden später abholen.
Die Leute, die habe ich beneidet, aber sowas gab es nicht bei uns.
War schon das Asozialste, was ich mir vorstellen konnte.
Sowas Asoziales gab es aber nicht bei uns. Ich habe das geliebt. Ich wollte doch immer in einem McDonald's so meinen Geburtstag feiern, weil ich da andere gesehen habe und dachte, geil, die können die ganze Zeit McDonald's fressen, dann kommt am Ende noch Ronald McDonald's und dann kriegen die alle noch so Plastikspielzeug, was sofort kaputt
aus bringt. Aus der Junior-Tüte, das kriegt man nochmal extra.
Wirklich. Ich weiß sie auch nicht. Aus meiner Perspektive hat das hell gestrahlt. Zum McDonalds-Geburtstag, weil ich das halt nicht bekomme.
Gibt's
bei uns
das noch?
Bestimmt, aber meine Eltern haben mich da ungern abgesetzt mit so einem Naserümpfen.
Ich kannte nicht mal Leute, die Eltern hatten. Ich habe das nur gesehen von Fremden.
Ja,
wenn ich selber mal so durch ein McDonalds-Fenster, habe ich, weißt du, wie in so einem Weihnachtsfilm, habe ich so, wenn so ein Kind vor einem Schaufenster steht und
ich
genau
will
weiß.
Da rein, hast du gesagt.
Nee, das Kind, das vor dem Schaufenster steht und genau weiß, diese Schuhe, die da im sind, die kriegt man nie. Und so habe ich durch so ein beschlagenes McDonalds-Fenster habe ich mit meiner kleinen gestreiften Pudelmütze, habe ich da so traurig reingeguckt und habe drin gesehen, wie alle lachen und sich die Burger zuwerfen und ich bin dann einfach hungrig nach Hause gegangen.
Ja.
So, das war das. Bei uns gab es Stipp-Stopp-Essen.
Was für ein Ding?
Kennst du?
Was?
Kennst du Stipp-Stopp?
Nein.
Nee? Das ist, da muss man halt so, sagt man irgendwie Stipp oder Stopp und dann muss man so auf so eine Art weiteressen so. Oder man muss zum Beispiel sich so Handschuhe anziehen, Mütze auf und so und dann Schokolade essen. Das gibt's auch, das ist ein anderes Spiel.
Ah.
So, dann, und solche Sachen. Oder man muss so einen ganzen Klamotten anziehen, da muss man irgendwo so hinrennen oder so.
Ey, weißt du, wie krass mein 11. Geburtstag war? Da hätte der Kanye West aber ein langes Gesicht gemacht. Wir waren im Kino. Alle Leute, die ich kannte, haben Dr. McGoo geguckt. mit Leslie Nielsen und dann waren wir bei Pizza Hut. All you
geil.
Can eat.
Ja, das ist geil.
Geil, ne? Hätte ich euch auch gern eingeladen.
Ja.
Oh, ich glaube, da hättet ihr euch richtig gefreut, ne?
Ja. Wie kam ich jetzt eigentlich drauf? Warum habe ich
auch nicht. Es
ging um meine Handwerker.
Ja, da kommen wir noch gleich drauf zurück. Ja.
Es geht um deine Handwerker?
Es ging doch drauf, dass man, du hast einen Geburtstag auf dem Spielplatz gesehen.
Ja.
Und da haben die
einen Eck gebucht.
So,
genau. Und
wenn
mittlerweile,
du mich nicht hättest.
Ja, genau. Wenn, ne, wie meine Oma sagt, da hätte ich jemand anders, ne? Aber, das war so. Die mittlerweile sind Kindergeburtstage also geprägt von Sensation. Das ist so, wenn du keine Sensation hast, da kommen die Kinder gar nicht. Die überlegen sich zu Hause, gehe ich da überhaupt hin? Naja. Früher war das nicht. Man hat die Einladung bekommen, geht hin. Heute überlegt man sich, Schatz, gehen wir da hin? Ja, ich habe hier eine Einladung auf dem Tisch. Naja. Gehen wir zu Emil Siebten oder nicht?
Ja, was macht er denn?
Was macht
Tobeland?
Er denn?
Tobeland,
nee.
Zu langweilig.
Jumphouse, nee.
Auch super in den Naturkundemuseum.
Ja. Ja. Nee, Bowling, nee, da haben wir keine Lust zu. Nee, da sagst du einfach, wir haben da andere Termine, wir können nicht. Da können wir nicht teilnehmen. Wie ist ein Dresscode? Cocktail? Nee, gehen wir nicht hin.
Ja.
So, und dann ist aber so, die haben jetzt also einen Act gebucht. Nicht mal einen Zauberer, sondern einen Act, und zwar Spider-Man.
Oh, ich dachte, Elton.
Krass. So weit ist noch nicht. Schmiedi, der hat noch Arbeit.
Ach so.
Das war das Problem, er hat zu viel Arbeit.
Ja,
du verwechselst das. Weil man denkt, wenn man jetzt die Berichterstattung auch aus seiner Perspektive sieht, denkt man, er sitzt jetzt mit seinem Schuhkarton da auf der Straße und da guckt noch so eine Pflanze raus, da Elton. Das ist aber nicht so. Er ist rausgeflogen wegen zu viel Arbeit.
Ja.
Er hat noch 18 Shows und deswegen darf er die 19. jetzt nicht machen. Das ist das Problem. Es ist nicht so, dass er jetzt gar nichts zu tun hat. Er hatte zu viel zu tun.
Bei Leben des Brian heißt immer für jeden nur ein Kreuz, ne?
Ja.
Und dasselbe gilt für Fernsehsender.
Ja, auch nicht für alle,
aber wenn man sich da vier aufbuckelt, dann ist es vielleicht einer zu viel. Da fällt man.
Also Hauptsache, Elton bleibt bei Wer weiß denn sowas. Das wäre mir wichtig.
Ja, und wir haben jetzt, also die hatten Spider-Man. Und Spider-Man war 2,5 Meter groß ungefähr und war, wie ich dann später rausgefunden habe, weil ich mich dann da unterhalten habe mit Leuten, war also hauptberuflich Tänzer und hatte ein sehr gutes Körpergefühl.
Boah,
und der war wahnsinnig motiviert und er war so eine Mischung aus Bolschoi-Theater. Und Drill Instructor.
Hast du dir diesen Act und die ganze Sensation davon so kostenlos runtergeglotzt?
Ja.
Wie jemand, der sich an eine Führung ranstellt und dann auch Fakten zum Stadtschloss bekommt, obwohl er nicht bezahlt hat?
Mhm.
Frech.
Ich habe den Spider-Man.
Das ist frech.
Ich habe das Entertainment von dem Spider-Man auch auf mich wirken lassen. Und der hat dann immer zu den Kindern gesagt: Und jetzt rennen wir alle darüber los!
Boah, das ist aber eine gute Idee.
Und die hatten so richtig Bock. Und ich habe die ganze Zeit, das ist ja bei bestimmten Berufen, da denkt man immer, um Gottes Willen, weil man natürlich geneigt ist, sich darüber lustig zu machen und so. Und dann hat man so dann so dieses lächerlich machen, ist ja ganz einfach und hat man sofort. Aber relativ schnell, nach wenigen Minuten, dachte ich, das ist eigentlich pures Entertainment. Das ist die Ursuppe dessen, was wir alle machen müssen hier. Das ist wirklich das schwierigste Publikum der Welt, nämlich 8 aufgedrehte, weiß ich nicht, wie alt die waren, 5, 6, 7 und alle so Kuchen gefressen den ganzen Nachmittag, voll auf Zucker und dann musst du die für dich gewinnen. Und der hat es geschafft, dass alle mit am Start waren und da habe ich Respekt vor dem gehabt und habe ich mir das wirklich mit Anerkennung, habe ich mir das angeguckt, völlig ohne jede Ironie. Das war der beste Spider-Man seit Tobey Maguire.
Aber auch keiner, der deinen Wasserschaden beheben könnte, Schmiede.
Nee, der
sagen.
Wasserschaden, scheißegal, ich habe eine andere kleine Baustelle. Mein Problem, weshalb ich hier so zögerlich agiere, ne? Ich muss natürlich eine gewisse Anonymität wahren, in meinem Sinne und auch von dem. Aber ich will nur mal, ich habe so viele Fragen, ich könnte die ganze Folge mit Checker-Fragen zu Handwerkern füllen. Komplett.
Baywatch Berlin, Checker-Fragen, wir checken das für dich.
Alles, was jetzt kommt, ist rein hypothetisch, hat nicht so stattgefunden, ist irgendwie, habe ich mir nur so nachts noch ausgedacht, ist vielleicht von der Wirklichkeit inspiriert.
Bei wie viel Prozent ist dein Bauprojekt?
Eieiei, also ich habe eine Kleinigkeit, wirklich, das ist, jeder, der ein bisschen was handwerklich kann, könnte das selbst machen. Ja.
Sag jetzt, du musst sagen, was ist es?
Nein,
kann
ich
nicht
das
reden.
Kann nicht jeder sagen. Selbst machen, das ist auch übertrieben.
Keiner, nicht mal ich weiß, worum es geht. Ich kann mich extrem reinfühlen in Zuhörerinnen und Zuhörer, weil ich weiß auch nicht, worum es geht. Dann ist die ganze Geschichte irgendwie nicht so richtig interessant dann.
Es geht im Wesentlichen darum, dass ich so ein bisschen meine Terrasse ausbessern will. Das heißt,
die Fugen.
Die ist eher so eine Hubbelpiste und so eine Buckelpiste.
Du willst
und
das begradigen.
Ein bisschen begradigen und hier noch einen Quadratmeter dran bauen.
So. Ja, du willst das so platt machen.
Ja.
Machst du auch Beton darunter?
Da fängt es ja an. Ich kann dir nur sagen, was ist mein Ergebnis?
Mhm.
Das Ergebnis soll sein, ich habe wieder eine schöne Terrasse.
Ja.
So.
Ja.
Und jetzt alles rein hypothetisch. Man gibt dann in einem Internetportal, gibt man den Gesuch, dass man jemanden braucht, der das bitte macht. Ne? Dann kriegt man ganz viele Anfragen oder sagen so, ich könnte das machen. Dann kriegt man schon wieder kalte Füße und denkt sich, ach komm, die ist doch super, die Terrasse. Die lassen wir genauso, wie sie ist. Ne? Dann ruft jemand an und überrascht einen in einem schwachen Moment und sagt, ich habe die Anzeigen gesehen, ich mach's.
Hast du deine Handynummer dahinterlegt?
Ja.
Boah.
Ja, ja, anonym. Und so, dann wird man da überrumpelt. Dann sagt er, ja, okay, sag ich, ja, komm vorbei, guck dir das mal an. Und ja, dann so. Dann kommt der, guckt und ist so ein Mix aus verpeilt, hat also 5-mal das falsche Klingelschild, hier zum falschen Haus gerannt, hier einmal in die Spree gefallen und, bevor er überhaupt bei mir ist. Und dann steht er da und das ist eine ganz nette Atmosphäre, so, das ist ein netter Typ und er guckt sich das an und wirkt auch einigermaßen kompetent. So, dann sage ich, wunderbar, Kostenvoranschlag bitte. Dann kommt der Kostenvoranschlag und der Kostenvoranschlag, da sind die Alarmglocken angegangen, weil ich habe es nicht kommen sehen, dass ich hätte auch ein Haus bauen können für den Kostenvoranschlag, so, also komplett. Und dann habe ich das meinem Bruder geschickt, der so ein bisschen mehr Ahnung hat und der meinte so, also für so einen Kostenvoranschlag wird man aus dem Saarland, also ein bisschen geteert und gefedert und des Landes vermiesen. So. Da habe ich ihm das geschrieben, dass für mich das Angebot nicht in Frage kommt, weil Summe X.
Aber hättest du deinem Bruder nicht, hättest du gesagt, ja, na klar.
Ja, ist es ja war logisch, aber so, ja, ist so teuer, dass ich mir gedacht habe, ui, ob es das wert ist. So.
Ja.
Und so 5 Minuten später kam die Antwort, dass da wohl ein Zahlendreher drin war in dem KVA und es war einfach um die Hälfte billiger.
Die Hälfte?
Ja.
Aber jetzt habe ich die erste Frage.
Ja, ja, die erste Frage wäre jetzt so, wie hättet ihr reagiert?
Also, nein, ich wäre erstmal, ist das ein Zahlendreher?
Er hätte sich vertan, ne?
Nein, Moment mal.
Nee, der hat ja alles aufgeschrieben.
Hätte der auch gesagt, wenn man überwiesen hätte, ach nee, ist ein Zahlendreher?
Ja, ja, da hätte er gesagt, ey, kam viel zu viel an, so viel wollte ich gar nicht, hätte der gesagt, wahrscheinlich. Also das ist okay, also das lässt tief blicken, ne? Du hast es da offenbar mit einem nicht so richtig ehrlichen Mann zu tun, ne? So, ob der jetzt ein guter Terrassenbauer ist, keine Ahnung, aber jetzt den Charaktertest, ach, durchgefallen schon mal.
Ja, der hat die Chance gesehen, ne?
Ja, komm, der hat die Chance gesehen, Gelegenheit macht Dieb oder was. Wenn da jetzt irgendwo ein Portemonnaie auf der Straße sieht, dann sehe ich auch die Chance, gebe ich trotzdem ab. Mhm. Also so, was ist das? Du hast da jemanden vor der Nase, der schon mal nicht mehr in die Kategorie ehrliche Haut. Da ist er schon mal nicht mehr drin. Das ist er nicht.
Er meinte auf Nachfrage, ich habe dann nochmal da angerufen, habe auch gefragt, so wie das denn sein kann, dass der Preis da, also das ist ja schlimmer als am Aktienmarkt, ne?
Ja.
Wie das da fällt. Und er meinte, er ist nicht so gut im Angebot schreiben, aber sehr gut im Terrassenlegen.
Ja, ja.
So, jetzt ist die Frage an euch, Nummer 1, wie wärt ihr von dort an weitergegangen?
Also, ich sag's dir. Das hätte mich so aufgeregt, weil du natürlich vollkommen klar, also du guckst ja komplett durch den Mann durch jetzt, ja, Mitarbeiter. Ne? Das ist ja also ein offenes Buch.
Mhm.
Und das würde mich aufregen, dass jemand das da so frech probiert. Und deswegen hätte ich auch keine Probleme oder so damit, dann einfach zu sagen, wissen Sie was, ich glaube, wir zwei, das wird nichts.
Ach, ich habe einen ganz anderen Ansatz. Ich hätte gesagt, jemand, der mich beschissen hat, den ich dabei ertappt habe, und jetzt bin ich beim echten Preis, der wird mich nicht nochmal bescheißen. Wenn ich jetzt bei einem frischen Neuen anfange, bescheißt er mich wieder, nur vielleicht besser.
Nein.
Der jetzt schon die Hose runtergelassen hat, gesagt, hier, es ist die Hälfte, der kommt ganz demütig und macht jetzt sein Ding.
Na, überhaupt nicht.
Den hätte ich erst recht mit Schwung eingestellt.
Der wird nicht demütig kommen, der hat das sich auch anders vorgestellt, der kloppt da irgendwas zusammen, weil für die Kohle gibt er sich jetzt erst recht keine Mühe mehr. Also und vor allem...
Och, dem ist das
peinlich.
Der
macht immer noch einen Riesenschnitt. Also das ist immer noch, sagen wir mal, der Berlins Zuschlag ist immer noch eingepreist.
Ich will das nicht, also würde ich nicht machen. Also jetzt mal, ich würde jetzt sowieso nicht so eine Art Casting da veranstalten, das finde ich ja eh nicht irgendwie so schlau, sondern da finden wir schon auch über drei Ecken nochmal jemanden, der einen kennt.
Klar, du bist eh in diesem Stein, wo du gar nicht, ich glaube, dir ist gar nicht klar, dass es der doppelte Preis war. Da hättest du nicht mal aufgemerkt.
Stimmt nicht.
1 Million für 2 Ziegelsteine scheint normal zu sein.
Stimmt überhaupt
nicht.
Wann können sie kommen? Ich lasse mich von euch nicht in diese Ecke drängen, weil ihr denkt immer, dass ich das alles nicht weiß und dass ich meine ganze Doofheit immer mit Geld zuschütte. Ne? Das ist aber nicht so. Es ist überhaupt nicht so. Ich weiß momentan alles und ich weiß auch, wenn was zu teuer ist und dann überlege ich mir, will ich es haben oder will ich es nicht haben. Okay, ich habe vielleicht nicht den Druck, dass ich es dann nicht machen kann, sondern manchmal mache ich auch dumme Sachen sehenden Auges. Aber ich weiß das schon. Und was ich nicht mag, ist, wenn man den Eindruck hat, da will einer einen behumsen. Und das mache ich auch nicht bei Leuten. Und da geht es nicht darum, wer
wie viel Kohle hat. Aber wo fängt behumsen an?
Behumsen fängt dabei an, dass man etwas, was wesentlich zu teuer ist. Ich erzähle das jetzt. Ah, nee, erzähl ich jetzt nicht. Aber ich habe auf jeden Fall auch. Ja, ich erzähl's. Irgendwann mal. Aber ich hatte dieselbe Situation, wo auch auf einmal nur noch ein Drittel des Preises für eine ganz
aber
kleine Sache.
Aber kann es
Sache,
nicht aber
so.
Nur sein, dass der Goldpreis gestiegen ist bei deinem Wasserhähnchen?
Was, für die Kante an der Gardine? Ardo mit der Goldkante? Es ging um Gardinen. So, jetzt habe ich einfach gar keine Gardinen. Habe ich nicht.
Schlau.
Weil ich, ja, ne, ich werde schon irgendwelche bekommen, aber ich habe dann gesagt, du nicht. Weil ich das, ich finde das keine Art und ich habe dann auch keinen Bock mit, also ich finde das ja nicht so, irgendwie so cool.
Ich würde mit dem Mann weitermachen.
Also was habe ich gemacht?
Man kann ja auch was zu teuer bezahlen, wenn man das Gefühl hat, das ist nun mal so. Es gibt so eine
Klar,
Art
jetzt, lass mich mal reden, das ist doch mein Thema jetzt. Ich bin doch nicht nur der Stichwortgeber. Ich habe so viele Fragen, wir kommen überhaupt nicht zu Potte.
Entschuldigen Sie.
Das ist der Anfang. Das Thema ist ja eh schon erledigt, weil, was ich erzählen wollte ist, ich habe den Mann eingestellt.
Ja, natürlich.
Natürlich.
Hätte ich auch gemacht. Sehr gut, Schmitti.
Ja.
Go.
Und zwar ist wie folgt abgelaufen. Ich habe den angerufen und da habe ich da gefragt, ne, wie das denn sein kann. Und da hat er mir da erzählt, dass er nicht so gut ist im Angebot machen. Ne? Das leuchtet hier ein. Das kann ja passieren.
Hast du Mitleid bekommen.
Das ist ja blöd, ne? Weil das Angebot hätte mich fast 3.000 Euro gekostet.
Ich nehme auch immer zu viel Monatsgehalt, weil ich bin nicht so gut im Monatsgehalte einschätzen.
Ja. So. Und dann war das aber fast so ein bisschen so eine spassige Stimmung. Dass er gemeint, also es war so offensichtlich, er hat es versucht. Es hat nicht geklappt. Und dann habe ich exakt das, was Jakob skizziert hat, habe ich gedacht, jetzt ist er mein Knecht. Ich habe ihn jetzt an Eiern. Ne?
Ja.
Ich habe ihn auch wirklich da so ein bisschen die Hose runtergelassen.
Ne?
Ich habe so gesagt, wo ist denn da eine Vertrauensbasis? Ne?
Ja,
ich dachte, wer gibt mir denn die Gewissheit, dass das keine Buckelpiste ist? Wie wird denn der Preis dann morgen aussehen? Und ich habe das die ganze Zeit, er macht alles. Er kommt morgen schon. Er kann morgen anfangen. Er ist am Wochenende
hat
fertig.
Er auch, hat er überraschend viel Zeit auch noch?
Auch noch.
Ja, Red Flag 2.
Dann hab ich gedacht, naja, ich überlege mir das. Hab in der Zeit noch mal andere angeschrieben und angehört. Da kam auch nichts, über Nacht kam da nichts, da kam am nächsten Tag nichts. Es kam bis jetzt noch nichts. Also eine Woche später kam da keine Antwort.
Ja, weil das muss man vielleicht mal dazu sagen, in Berlin ist Handwerkerknappheit.
Ja, und die haben auch keinen Bock auf Internet. Und wenn du denen nur Mails schreibst, dann kommt eh nichts rum. So. Und dann dachte ich so, komm ey, scheiße, der wird mich nicht nochmal bescheißen. Das ist jetzt gut.
Ja.
Es ist eine super leichte Aufgabe. So, glaube ich, in dem Kanon von Handwerkstätigkeiten wird er schon irgendwie hinkriegen. Dann war er heute Morgen da. Gestern haben wir das alles noch abgesprochen. Er kommt da mit 3 Leuten, das geht rucki zucki, ne? Das ist dann da, am Samstag ist das alles erledigt. Heute kam er alleine und mit einer Schubkarre. Und dann habe ich gefragt, wo denn die Kollegen sind. Dann meinte er, heute ist ja Feiertag. Dann habe ich gesagt, welcher Feiertag denn? Ja, ist ja, Ramadan ist zu Ende oder so.
Ah.
Und deswegen sind seine Kollegen jetzt nicht da. Er macht das. Und dann hat er mir noch so aufgeschwatzt, dass es ja viel schöner wäre, wenn die Erweiterung der Terrasse noch ein Stück weiter geht, als ich es geplant hatte. Jetzt stand ich wieder vor der Situation, dass dadurch ja sich auch der Preis ändert, den ich ja jetzt mühsam ausgeklamüsert habe. Ne? Ihn nochmal darauf hingewiesen, dass ich bitte ein KVA hätte, dass das natürlich nicht schwarz gemacht wird und. So, jetzt stehe ich wieder da. Also er kann mir jetzt ja trotzdem ein anderes Preisschild wieder unterjubeln.
Ja, hast du denn gesagt, ja, wir machen die Terrasse so, wie Sie das meinen? Oder bist du bei deiner Vorstellung von deiner Terrasse
auch geblieben? Witzig.
Ja.
Bist du ein Bauherr oder ein Bauknecht?
So, es geht wirklich nur um so einen halben Quadratmeter dran bauen und vor allem die Terrasse begradigen. Ne? Und dann hat er, dann habe ich gesehen, die Terrasse ist so gebaut, dass die Platten so versetzt sind, dass die Fugen immer ab der Hälfte der nächsten Platte kommen. Also versteht ihr?
Ja.
So,
versetzt.
Ja. Versetzt. Mhm. Einfach kein. Und er wollte halt eine durchgehende Fuge bauen. Und da habe ich gemeint, ja, aber den Stil, den sieht man ja hier auf der Seite der Terrasse, den würde ich ja dann gerne fortführen. Also
ja,
das wäre ja dann komisch, wenn dann die Fugen auf einmal anders sind.
Ja.
Aber ja, es gibt andere, verschiedene Stile. Es ist easy, mache ich schon.
Gotik.
Ja, aber machen wir das so wie
Barock.
Da? Nein, ich mache dann so, dass die Fuge durchgehend ist. Nein, die ist ja hier versetzt. Da holt ein Maßband raus, sagt, die Platte ist 60 Zentimeter. Ja, ich weiß. Und dann machen wir hier so eine Fuge, die ist dann so durchgehend. weil es sieht ja gut aus. Ja, aber hier ist ja der Stil anders. Hier ist ja versetzte Fugen. Ja, es gibt verschiedene Stile. Es interessiert mich nicht. Ich will es genauso wie da. So ging es heute Morgen 2 Stunden. Hm, jetzt sitze ich hier und da wird gewerkelt.
Hat der auch den Kölner Dom gemacht?
Nee, das war der die Sagrada Familia gemacht hat. Ja, das ist bis heute nicht fertig. Irgendwie ist ein statisches Problem drin. Aber das, also ich hoffe, dass er seine Terrasse da in deinem Garten schön baut. Für dich. Dass du, und ich hoffe, dass du den auch mit nutzen darfst.
Das Problem ist ja auch, und also man merkt dann in diesem Gespräch, dass das wird jetzt schwierig alles, ne? Mhm. Aber dann kann man ja nicht mehr sagen, oh, doch nicht.
Noch ein Ding. Ne? Da meinte er,
würdest du sagen, na, doch nicht, klar.
Bei mir wäre er gar nicht. Ich hätte vorher erkannt, wir haben es dann mit jemandem zu tun.
Das habe ich auch erkannt.
Ja, also.
Ich habe das nicht erkannt. Ich hätte es ja genauso gemacht wie du.
Ich hätte gesagt, wir haben hier offenbar ein, also, was heißt, ich hätte jetzt gar nicht so eine Rede draus formuliert, sondern ich hätte einfach jetzt gesagt, oh nee, wer weiß, was da noch alles kommt, das lasse ich jetzt.
Dann wäre aber noch 2 Jahre mein Terrassenbucklig. Ja. Das ist der Fakt.
Ja, kann sein. Aber
jetzt und der nächste wäre einmal aufgerafft, das auch in Angriff zu nehmen.
Ja, ja. Aber ich finde es trotzdem gut, dass du zwischen unseren unterschiedlichen Sichtweisen, wie man mit sowas umgeht, dass du immer noch so liebe Worte für mich über hast.
Klaas, vielen Dank für deine Intelligenz und deine Vernunft in diesen schweren Zeiten. Was soll das? Was war das?
Das war eine Einschätzung von dir zum Thema. Also, ich berate dich jederzeit wieder gerne, frag mich einfach vorher.
Woher kommt das? Habe ich das gesagt? Ist das AI?
Das ist nicht AI, das hast du selber gesagt.
Das ist AI.
Du kannst so nachhören aus der letzten, vorletzten Folge, wann war das, vor 3 Wochen oder so?
Wieso, ja.
Ja, aber es steht da, es ist da und ich finde gut, dass wir uns ab und zu mal daran erinnern, wie du mich eigentlich siehst, wenn du nicht so aufgebracht bist.
Klaas, vielen Dank für deine Intelligenz und deine Vernunft in diesen schweren Zeiten.
So.
Das ist ein Faustpfand gegen dich, Schmitty.
So ist das nämlich, ne? Aber gerne, kein Problem. Oh, und gerne beschenke ich dich mit meiner Intelligenz.
Trinkgeld?
Ich habe mich dann noch auf einen neuen Preis mit ihm geeinigt für die Mehrarbeit, die er mir ja selbst vorgeschlagen hat.
Kostet versetzte Platten auch noch was?
Und
extra?
Nee, und ich war dann sogar so, das werde ich nicht einhalten, aber ich habe gesagt, wir machen den Preis. Dem Preis, keine Mark mehr, das Trinkgeld ist included, habe ich gesagt.
Ja, ist natürlich dann wieder ein blöder Moment dann am Ende, ne? Weil man
ist mir scheißegal.
Wie so ein Erbsenzähler kommt man dann rüber, ne?
Es ist mir scheißegal.
Ja, ja, du, ist ja nicht mein Problem, ich sag ja bloß.
Es wird unangenehm.
Ja.
Diese Stille. Stille.
Ja. So, ja.
Werbung.
So, was kann man alles Schönes machen mit 3 Zähnen im Mund? Man kann Capri-Sonne trinken, man kann
putzen, kann man die auch.
Ja, man kann...
Spart viel Zeit morgens.
Man spart süß, viel Zeit. So, man kann vielleicht lustige Liedchen pfeifen oder man kann, bei Karussells kann man die Schiffschaukel anhalten.
Oder die
so.
Bremsen.
Ja. So, das sind alles so Dinge, die man mit 3 Zähnen hinkriegt. Aber die allermeisten Dinge im Leben, die sollte man mit komplettem Esszimmer, wie wir sagen, begehen. Also alle Zähne sollen noch drin sein und wenn es nicht die eigenen sind, dann sollen sie wenigstens so ähnlich aussehen und genauso funktionieren. Und das ist dann Zahnersatz und uiuiui, das geht ins Portemonnaie. Es sei denn, man ist schlau und man hat rechtzeitig... In welchem Alter auch immer, denn ein Zahn, der guckt nicht in den Personalausweis. Der kann auch mal sagen, ich verabschiede mich jetzt im Alter von 21, auf Wiedersehen. Oder eben später, wo es dann wahrscheinlicher wird. Wenn ihr eine Zahnzusatzversicherung habt von der Allianz, dann habt ihr was davon. Das Ganze wird vor allen Dingen wahnsinnig bequemer, darüber nachzudenken. Ja? Bei der Allianz, da gibt es eine Zahnzusatzversicherung als perfekten Partner für gepflegte Zähne. Das Ganze nennt sich Mein Zahnschutz und die bekommt man ab. Und jetzt, Achtung, ist das nicht das mal wert? 12,94 € im Monat.
Ey, da geben andere Leute mehr Geld für ihr Fußball-Abo aus. Muss man überlegen, ey.
Natürlich. Und vor allen Dingen, wenn man mal was hat, dann was mit den Zähnen zusammenhängt, dann gibt es nicht mehr die Frage, macht man das jetzt oder macht man das nicht. Man muss es immer auf jeden Fall machen, weil es A, sau weh tut und weil es natürlich auch nicht irgendwie verrückt aussehen soll dann ein Leben lang. Man sagt ja nicht, gut, dann esse ich nur noch auf der rechten Seite. Das machen wir in der Regel nicht und deswegen möchte man nicht diesen riesen Batzen Geld dann bezahlen müssen, den sowas nun mal kostet, weil das soll ja auch lange halten. Also macht es doch mal oder denkt mal darüber nach. Die Zahnzusatzversicherung der Allianz ist immer für dich da in diesen Situationen. Da gibt es hochwertige Füllung statt Amalgam, das ist ja schon mal was. Ne? Amalgam ist ein bisschen das Asbest für Zähne. Ne?
Ja,
das will man nicht haben.
Will man nicht haben.
Erstklassige Inlays, Implantate, Bleaching, professionelle Zahnreinigung, innovative Behandlungsmethoden und vieles mehr. Also das strahlende Lächeln, das ihr jetzt gerade im Gesicht habt, das möchtet ihr doch noch ganz schön lange haben, oder? Damit ihr auch morgen noch kraftvoll zuweisen könnt. Allianz.de/mein-Zahnschutz. Oder geht einfach zu einem der ExpertInnen vor Ort. Da bekommt ihr dann alle nötigen Infos und dann könnt ihr gucken, welches Angebot für euch das Beste ist. Ist ja auch vielleicht nochmal unterschiedlich. Der Link und alle Infos, die ihr dazu braucht, die kriegt ihr natürlich in unseren Shownotes.
Den packe ich jetzt da rein, den Link. Ich nehme den mal kurz und pack den da jetzt rein.
Pack ihn rein in die Shownotes.
Ich habe ihn jetzt reingepackt.
Ja. Allianz.de/mein-Zahnschutz war das, ne?
Mhm, ja, ist genau. Ja reingepackt.
Ist ja reingepackt.
Da könnt ihr die Zahnarztkosten einfach weglächeln.
Werbung Ende! Oh, das hatte dann, ich mal, als ich noch neu war im Hotelbusiness und dann das erste Mal so im schönen Hotel geschlafen habe. Und dann dachte ich, warum kommt die Frau denn jetzt extra und zeigt mir das Zimmer? Ich weiß doch, wie ein Zimmer geht. Mhm. In einem Zimmer muss man eine Karte reinstecken, dann ist das Zimmer an. Und dann, ich kann auch meinen Rucksack tragen. Und dann hat die das Zimmer gezeigt und ist nicht gegangen. Dachte ich, will die jetzt mit mir Urlaub machen oder also was wartet die? Und habe wirklich nicht geschnallt, dass man da Trinkgeld gibt und sagt danke und tschüss, ne? Und dann war das ganz lange und danach habe ich mich fast den ganzen Urlaub geschämt.
Da habe ich dich ja mal panisch angerufen. Ja. Kannst du da, gibt's, sind es allgemeingültige Sätze, die du da gesagt hast? Also was man so an Trinkgeld, was gibt man in dem Fall, was du gerade skizziert
also
hast?
Also in dem Fall würde ich unterscheiden, wenn das die Leute sind, die das Gepäck ins Zimmer gebracht haben, da würde ich schon sagen zwischen 5 und 10 Euro, auf jeden Fall pro Person oder wenn es nur einer ist, auf jeden Fall 10 Euro Minimum. Und wenn die Frau nur das Zimmer zeigt, da bin ich manchmal nicht sicher, ob man was gibt. Also wenn die wirklich von der Rezeption nur mitkommt und das zeigt, finde es komisch, einer Rezeptionsmitarbeiterin was zu geben. Aber würde ich auch sagen, 10 Euro.
Mhm.
Zu wenig, klar?
Ist unangebracht, glaube ich, grundsätzlich.
Der was zu geben?
Ja.
Der Rezeptionsfrau?
Ja.
Nur den Leuten, die das Gepäck bringen?
Genau, aber das so. Also ich glaube, beschwert sich ja keiner, aber
Moment, der Zimmerzeigfrau?
Ja, kann sein.
Der glaubt man nicht.
Ich glaube nicht. Nee, also man kann jeder machen, wie er will, sozusagen. Aber ich glaube, die Etikette schreibt
das nicht
vor. Bei der
Einweis sicher, die wollte Geld haben. Die wäre sonst, die ist nicht gegangen.
Ja, es gibt ja auch Leute, die wollen einfach Geld haben, hier wie seinen Terrassen.
Ja, aber die hat gesagt, hier, so geht der Vorhang auf. Ja.
Ja.
Okay. Interessant.
Naja, vielleicht wollte die das wirklich zeigen. Vielleicht ist die Zimmerfan oder so oder Smart Home Fan.
Also ich muss sagen, ich gebe gerne Trinkgeld, aber bei sowas, wenn zum Beispiel der Mann nur die Tür vom Auto aufhält und dann will er dafür auch 5 Euro, das mache ich zwar, aber es ist mir trotzdem irgendwie unangenehm.
Naja, in dem Fall, in dem ich dich angerufen habe, da war ich eine Woche in Urlaub und du kriegst ja bei jedem Abendessen, bei jedem Frühstück, bei allem, was du bestellst, kriegst du halt einen Zettel hin und dann kannst du ja auch einen Tipp draufschreiben. So das habe ich gemacht, die ganze Woche über. Ich war wirklich blank, also komplett. Ich habe da um mich geschmissen mit Trinkgeld, das glaubt man gar nicht.
Ja.
Und dann musste ich halt den Aufenthalt bezahlen. Und dann habe ich schon geahnt, das könnte irgendwie schwierig werden, weil man dann vielleicht nochmal in die Situation kommt, so insgesamt für den Staff Trinkgeld zu geben.
Nee, aber das muss man nicht.
Und da hast du gesagt, nein, auf keinen Fall. Ja. So, was ist passiert? Ich gehe zur Rezeption, bezahle mein Zimmer und dann schiebt der mir das Kartenlesegerät hin und sagt, hier können Sie noch Tipp eingeben.
Also das ist frech, habe ich mir noch nie erlebt.
Und dann hab ich gesagt, mit dem Lund im Ohr, nö, habe ich ja erledigt.
Ja,
und dann sagt er, also kein Tipp. Nö, kein Tipp.
Ja, weil die nicht wussten, dass du es schon gemacht hast.
Ich hab's ihnen gesagt. Ich hab gesagt.
Ja, das ist aber nur frech, hast du genau richtig gemacht.
Ja.
Unangenehm. Davon getrollt habe ich
mich. Ja, vor allen Dingen für so wenig dann, so eine unangenehme Situation. Ne? Die Kohle hättest du auf einen Schlag sparen können bei der Terrasse. Dann hättest du dir viele kleine Situationen ersparen können für selbe Geld.
In meinen Albträumen ist es jetzt einfach 3 Wochen einfach.
Nein, das wird alles schön. Nee, komm, jetzt haben wir da unsere Witze drüber gemacht und jetzt wird das alles schön. Jetzt baut er da eine Terrasse aus dem Himmel.
Der war auch so lieb.
Ja,
und ich glaube, der hat so ein bisschen, vielleicht auch so ein bisschen Existenzsorgen und der hat den Auftrag wirklich sehr gebraucht und ich bin jetzt, Spende.
Das ist jetzt die andere Seite der Wahrheit, dass man natürlich jetzt neben allem Spaß und so, dass man jetzt sich auch nicht immer so anstellen soll. Aber wir sind ja hier in einem Podcast dafür da, irgendwelche
Probleme zu lösen.
Ja, so Situationen auseinander zu friemeln. Und ich glaube, dass man da manchmal auch wesentlich genauer drüber spricht, als man das überhaupt im normalen Leben überhaupt erst machen würde. Das ist ja eh klar, dass wir hier das auf so eine Bühne heben, die es eigentlich gar nicht gibt. Und deswegen kann man das mal. Habt ihr jetzt schon, guck mal, draußen ist Frühling, habt ihr das eigentlich mitgekriegt schon?
Ja, ist
Frühling. Ja, ist doch Frühling, ist doch schön. Da reden wir gar nicht drüber. Wir sitzen hier in diesem fensterlosen Raum.
Ja.
Das ist wie so eine traumlose Nacht, ist es hier, so ein schwarzer Schlaf an Podcast. Und draußen ist aber immer wieder, die Welt dreht sich weiter, auch her außerhalb von diesen immer gleichen vier Wänden.
Wie würdest du dir wünschen, dass wir dem begegnen, wenn du uns jetzt kritisierst, dass wir das nicht genug wertschätzen?
Weil wir gar nicht privat darüber reden, weil ich finde es wirklich ein super Ereignis.
Ja.
Wie meine Oma mal sagte, die Bäume explodieren.
Ja,
das und stimmt. Dann ist auf einmal peng, 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 ist auf einmal alles schön, man hat gute Laune und ja, ich finde, man muss sich dem während man praktisch eigentlich dem Herbst gegenüber fast mit so einer Art Kampfbereitschaft gegenübersteht und sagt, ja komm doch, wenn du was willst, ne? Ich krieg dich schon klein, du Wichser. Das denkt man ja beim Herbst. Beim Frühling muss man begrüßen, umarmen, wie im Disneyland, die Huck-Rule aus dem Disneyland, den so lange umarmen, bis er selber sagt, jetzt reicht's.
Ich verspreche dir was, am Wochenende, weil wir haben gerade eine wunderschöne Kirschblüte in Berlin.
Ja, ich weiß das.
Schicke ich dir ein Bild von mir mit der Kirschblüte.
Ja, das ist schön.
Dann schreibe ich da so drunter, der Frühling ist da.
Sowas erwarte ich.
Das mache ich für dich.
Also nächste Woche gibt's wieder Frost, ne?
Und jetzt ist...
ist so.
Da kannst du ja Klaas ein Bild schicken.
Also es geht nachts bis 2 Grad oder sowas. Es wird nochmal richtig kalt nächste Woche.
Ja, machst du ein Foto.
Mir doch egal. Der Frühling ist jetzt erstmal da und dann lasse ich mir von deinem Frost, den du da selber verbreitest, vermutlich absichtlich.
Das ist Frust.
Trinkt er erstmal gleich ein paar Bierchen, um den Schock zu verdauen, dass der Frost kommt.
Eine Molle.
Bin gespannt, wer da kommentiert.
Ja. Aber jetzt ist eigentlich die Zeit für so neue Hobbys, oder nicht, ne? Ist jetzt nicht die perfekte Zeit für Hobbys, die man nur 4 Wochen macht und dann wieder liegen lässt. Ist das jetzt nicht eigentlich die Zeit dafür?
Judo oder was?
Sowas, ja. Sollen wir uns da jetzt nicht mal was suchen? Weil ich bin ja eigentlich daran interessiert, euch praktisch aus eurer Gradlinigkeit herauszubringen, dass ihr so ab und zu mal auch so mal neue Sachen macht. Damit ihr das nicht vergesst, weil das ist das, was im Alter passiert. Es ist jetzt die perfekte Zeit dafür, mal so neue Hobbys zu machen. Irgendwas. Keine Ahnung. Zum Beispiel habe ich jetzt gesehen auf Instagram, das können wir auch machen. Das ist jetzt was Neues, was ich jetzt auch aktiv suche. Sind Leute, die Parcours machen, die das aber noch nicht so lange machen. Ja, kennst du das?
Nee. Das ist ein Purzelbaum, oder was?
Man muss auch mit Parcours, ob man das jetzt sofort praktisch bei Instagram zeigen muss. Ja. Dann soll jeder machen, was er will. Ne? Ich will das gar nicht bewerten. Aber es entbehrt nicht einer gewissen Komik. Dass wenn man jetzt gerade mit Parcours erst angefangen hat und jetzt noch nicht so einer ist, der in Paris da von Haus zu Haus springt, ne? So wie fast wie Spider-Man mit irgendeiner Rolle noch so 5 Meter tief.
Ach, James Bond hat wieder angefragt.
Ja, so. Ja. Und dann irgendwie, was ist so enge Schächte, wo man dann so von Mauer zu Mauer sich so ein Frosch so hochspringt, ne? Das ist dann Parcours Next Level. Aber Parcours muss ja auch mal einen ersten Tag geben, wo man noch nie irgendwo so purzelt ist, ne?
Ja.
Und wo man dann in irgendeinem Geländer von einem offiziellen Gebäude schwingt man sich so unten durch und dann macht man noch eine Rolle und dann hüpft man in so ein Fahrrad.
Bandscheibenvorfall, Hexenschuss.
Ja, genau. Und es gibt Leute, die sagen, ich bin zwar schon irgendwie gar nicht mehr 20, aber ich fange jetzt an mit Parcours, so wie das bei uns auch wäre. Und das sieht natürlich wirklich aus wie Kinderbodenturnen. Und das ist also unwürdig. Es ist einfach so. Es ist, glaube ich, nicht unmöglich, dass es einem trotzdem Spaß macht. Und jeder soll im Internet zeigen, was er will. Ich bin auch im Viertel nach 8 auf Pro7 schon gerobbt. Warum nicht? Also was habe ich da schon für Sachen gemacht? Also ich bin jemand, who am I to judge? I am someone to judge, weil ich kann das sagen. Ich weiß ja, woher ich das erzähle. Und ich habe eine große Freude daran, Leuten bei ihren ersten Gehversuchen im Parcours-Business zuzuschauen. Das ist einfach toll, wenn man sich so ein bisschen ungelenkt also auf der Seite irgendwo über so einen Parkplatz rollt. Das hat was.
Das klingt sehr gut.
Sollen wir das nicht auch mal machen?
Nein,
wäre das nicht was?
Nee, nee, nee.
Ich habe wirklich festgestellt,
ich räume mich nirgendwo.
Jeder kann es machen.
Nee.
Ich würde sogar robben.
Nee. Da bin ich zu sehr ein Körperklaus.
Du guckst mich an, als würdest du drüber nachdenken.
Nein, ich gucke dir, das ist Erstaunen, was da jetzt noch kommt.
Schade.
Klaas, vielen Dank für deine Intelligenz und deine Vernunft in diesen schweren Zeiten.
Ja, ist ja kein Problem. Also ich habe immer wieder...
Kannst du da irgendein Geräusch davor machen, dass man rafft? Das sage ich nicht in dem Moment.
Wenn ich wieder gute Ideen habe, werde ich dir das wieder sagen. Aber jetzt hör mal auf, mich die ganze Zeit hier zu loben. Das ist ja auch peinlich von den Leuten, dass du die ganze Zeit immer jetzt nicht schon wieder unterbrechen.
Klaas, vielen Dank für deine Intelligenz und deine Vernunft in diesen schweren Zeiten.
Ja, also red nicht immer dazwischen, du. Ich habe ja gerade was anderes erzählt, aber das ist, ja.
Seid ihr bereit
für
eine delikate Checker-Frage, die mich erreicht hat?
Baywatch Berlin, Checkerfrei, wir checken das für dich.
Delikat ist immer der Code für Sex.
Nee, in dem Fall nicht, aber ja. es ist ein bisschen was auch von unten rum. Und irgendwie tue ich mich, merke ich aber schwer, das vorzutragen, weil ich habe vor allen Dingen das Gefühl, Klaas, dass dir das nicht recht ist. Aber es ist ein Problem,
ich weiß,
was ich total nachvollziehen kann und es muss besprochen werden.
Es geht um wahrscheinlich Kaka.
Ja.
Ja, mag ich nicht, das Thema.
Ja,
hast du recht.
Ich mag es nicht.
Ja, ich finde es okay.
Es ist aber wirklich ein Problem. Weißt du, der Mensch ist ja nicht nur ein feines Wesen, was sich irgendwie in feine Stoffe hüllt und den ganzen Tag nach gesellschaftlichen Konventionen sich gut benimmt. Der Mensch ist auch einfach ein Wesen, was jetzt atmet.
Wir haben Arne Kreuzfeld versprochen, dass wir nicht mehr über ihn reden.
Was atmet, was Popel hat und Büroklos voll scheißt. Und hier in dem Fall ist es ein ernsthaftes Problem. Er ist eine junge Frau, die ist mit ihrem Freund unterwegs in Kolumbien und sie wohnen in Hotels und sie stellt nun fest, dass in diesen Hotels, und da ist sie eben, ich denke, irgendwie so ein junges, verliebtes Paar, stelle ich mir vor, hat sie jetzt nicht geschrieben, ja? Und die machen so eine Kolumbienreise, ist alles
irgendwie
abenteuerlich
machen, ja.
Schön und bestimmt auch voller knisternder Erotik. Und jetzt ist aber folgendes Problem, und das geheimnisse ich jetzt rein. Das stört natürlich die Erotik und die Romantik, die man sich ausgemalt hat, noch im Reisebüro, im Gedanklichen. In Kolumbiens Toiletten, unter Hotels ist es nicht üblich offensichtlich, dass es eine sogenannte Toilettenbürste gibt.
Ja, das ist
so.
Drin, ja.
Und jetzt ist es aber so, dass sie nicht Klos entwickelt haben, die wir so gar nicht kennen, die ausschließen, dass im Klo ein Rückstand bleibt, sondern es bleibt, und das schreibt sie auch ganz deutlich, eine sogenannte Bremsspur in der Kloschüssel zurück. Und jetzt findet sie keine Lösung, das wegzubekommen. So, was kann man jetzt tun? Und jetzt bitte ich euch wirklich anzustrengen, weil es geht jetzt nicht darum, dass wir hier...
Ist das Kind schon in den Brunnen gefallen würden?
Ja, natürlich. Und es geht jetzt nicht darum, jetzt in eklige Bereiche zu gehen, wie sie das abkratzen kann mit was. Das ist eklig. Es geht jetzt darum, wie kann man vielleicht auch kommunikativ, wir sind ja auch im Bereich, wir müssen Ideen an den Mann und an die Frau bringen. Wir müssen Marketing betreiben.
Marketing für Kackreste.
Wie kriegen die beiden das jetzt hin, die Romantik einer solchen jungen Beziehung zu erhalten, trotz der Tatsache, dass einer morgens sich die Zähne putzen will und so im Bad rumguckt und dann sieht er da so eine Trackerspur.
Also.
Was tut man?
Es ist ein Hotel, ja? Also die haben auch einen Zimmerservice.
Es ist aber tatsächlich internationaler Standard. Es
Echt?
Gibt, ja. Es
das
gibt,
ist mir nie so aufgefallen.
Naja, guck mal, weil eine Toilettenbürste an sich ist auch das widerlichste Gerät der Erde. Da steht ein halbes Jahr, keiner redet drüber. Das ist so, ja, wer macht's eigentlich sauber? Ja, die irgendwie selber. Ja. So, weißt du? Das ist einfach eklig. Es ist einfach eklig. Das ganze Ding. Und da sagt der Rest der Welt auch, ihr widerlichen Deutschen, wie könnt ihr euch da so eine versiffte, verschissene Bürste dahinstellen, die da wirklich ein absolut unhygienisches Mutterschiff der Kloake ist. Ja? Kloake ist übrigens das Arschloch von Enten, glaube ich. Ne? Das nennt man Kloake, glaube ich.
Ist das so?
Ich glaube.
Ja, soll keiner sagen, dass man sich hier nicht auch bilden kann. Ne?
Und da ist der Gegenentwurf, ist dann zum Beispiel in sehr guten Hotels, auch in anderen Ländern gibt es dann wie so einen Schlauch mit Druckwasser.
Ja, ja.
Und dann ist
das
natürlich perfekt. Das
ist
eine
super
Lösung.
Das mache ich auch gerne.
Ja, gibt es aber nicht überall. Ja. Und es gibt auch sehr, sehr gute Hotels.
In Kolumbien gibt es das nicht.
Es gibt auch sehr, sehr gute Hotels, auch in München, sehr gute Hotels. Ja, wo die das Prinzip auch vielleicht aus Respekt vor internationalem Publikum, die das halt widerlich finden vielleicht oder auch nicht kennen oder so,
ja,
einfach lassen. Wo praktisch auch der wiederum niederträchtige Gedanke dahinter steckt, na, hier kommt, also was meine Mutter immer zu mir gesagt, du denkst immer, da kommt einer und räumt das weg. Den Satz hat sie immer zu mir gesagt. Und ich habe immer heimlich gedacht, ja. Und da ist es nicht so pädagogisch gemeint, sondern die sagen, da kommt ja einer und räumt das so.
Oh nee, das kann ich aber auch nicht.
Nee, kann ich auch nicht, ist auch überhaupt nicht meine Art, aber ich glaube, das steckt dahinter so. Also vielleicht in Kolumbien, weiß ich nicht, aber in diesem sehr feinen Hotel in München glaube ich, dass das eine Entscheidung war, die getroffen wurde.
Ja, aber da bist du vielleicht auch nicht in der Not, das irgendwie jemandem erklären zu müssen, weil du bist ja, das ist ja eine Dienstreise.
Ja,
du bist
jetzt.
Dann, du bist dann raus aus dem Bad, ab ins Studio.
Nein, ich gehe da, was rede ich? Aber es ist, ich finde das nicht gut.
Ja, das ist ja unzweifelhaft.
Also das war nicht die Frage, ob wir das gut finden.
Wieso? Aber da gibt es ja Leute, die finden das gut. Sonst hätten sie sich ja, da hat das Management von diesem feinen Hotel, amerikanische Kette, sich überlegt, was mache ich?
Also ich glaube, Jakob, wenn es Zimmerservice gibt, ne, gibt es aus meiner Sicht zwei Möglichkeiten. Die radikalere ist, man nimmt eine Shampoo-Flasche, schüttet da ordentlich was rein, macht, keine Ahnung,
eine Schaumkrone, die ist
so
überdeckt.
Ja, so.
Das
so,
ist gut, eine so Schaumkrone,
und dann,
die ist überdeckt.
Dann hast du Schaum da drin.
Ja, das ist gut.
Variante 2.
Das ist richtig schlau. Ja. Schmitty ist ein Kackgeiver.
Ja. Variante 2, man deckt es ab mit Klopapier. Was passiert? Der Nächste kommt rein, zieht erstmal nicht die Bremsspur.
Das ist sogenannte Malheur, sagen wir.
Im schlimmsten Fall, also im besten Fall, wird dann da draufgeschissen. Oder
Schmitty, das macht keinen
Sinn. Ich habe das Thema nicht mitgebracht.
Nee, aber du suhlst dich in dem Thema zu sehr.
Stell dir vor, du wärst bei Markus Lanz und wärst ein Experte.
Naja, es ist dann
wie eine Sau, liegst du drin in dem Thema.
Ich sag mal, man macht den Toilettendeckel hoch und dann ist es wie ein kleines Geschenk, das da bereit liegt.
Ja.
Was da drin ist, was da verpackt ist, nämlich die Bremsspur, das sieht man erstmal nicht. Sondern nur Klopapier.
Was die ganze Zeit nicht so fröhlich wird.
Ja, das stimmt, ja.
Das kann nicht wahr sein.
Ja. Aber genial ist das mit dem Shampoo. Muss ich wirklich sagen.
Ja, das Hut ist ganz ab. Gut. Das ist gut, ja.
Hut ab.
Ja.
Ja, dann ist das doch hiermit erledigt, oder?
Ja, ist erledigt.
Ja, also finde ich eine gute Lösung.
Ja, ich habe noch eine Frage.
Kannst nach Hause.
Danke, hast du eine sehr gute mit diesem Idee. Schlauch, den es gibt, ne? Zum, wo Druckwasser rauskommt.
Ja.
Ja.
Wofür ist der?
Ja, dafür.
Ich glaube, der ist auch, dass
beides,
man nicht Toilettenpapier benutzen muss.
Ja, aber wir reden jetzt über ein anderes Problem. Muss ich euch jetzt erklären, wie man sich einen Arsch sauber macht? Oder welcher Stage unserer Freundschaft sind wir gerade? Also da bin ich von ausgegangen, dass ihr das schon mal gecheckt habt, wie das geht.
Ja, aber ich
in
frage
20 Jahren erst.
Ich frage euch, du hast ja zu Recht gerantet über den Bazillenbunker da von der Klobürste. Und ich frage mich aber, also diesen Griff, wo man dann das Wasser da rausschießt.
Ja, dann brauchst du dir auch nicht mehr die Hände waschen irgendwo auf einem öffentlichen Klo. Also weil der Griff, den du dann
aber
anfasst...
Aber den hält sich jeder unter die Popperze, ne?
Ja, ja, klar. Und ich sage dir, Popperz, was machst du hier?
Ist der Entenarsch, das ist okay, ich bin klasse. Klar, warum vielen auch? Dank für deine Intelligenz.
Nee, das hat
jetzt... Das machen wir jetzt mal aus. Also ich weiß nicht, so Gott können wir die Checker-Fragen nicht weiterführen, nee, wenn wir die nicht
da bin ich, das sehe
wenn
ich
wir
auch
nicht,
so.
Wenn wir nicht,
aus einer anderen Ecke,
wenn wir
das Problem.
Wenn wir die Probleme und die Schwierigkeiten von anderen, die müssen wir doch überordnen, unser eigenes Wohlbefinden.
Ja, aber
wir müssen
so
doch aufopfern für unsere Hörerinnen.
Es gab hier mal eine Rubrik, ne, wo man Worte verbietet und so. Und dann habe ich ganz viele Worte immer zugeschickt bekommen von Leuten. Und leider sind die alle dieselbe Kategorie. Es waren immer Abkürzungen und so. Ne? Immer so Abkürzungen, aber das gilt nicht, weil alle Abkürzungen sind meistens scheiße. Das ist zu einfach. Aber dann gibt es wieder so einzelne Worte wie zum Beispiel Poperze, die also zu präzise sind.
Und Kloake?
Kloake, ja, finde ich interessant, dass es eigentlich das Arschloch von der Ente ist.
Ja, Poperze wird auch irgendwas sein.
Naja, ist irgendwas, aber ich finde, das ist zum Beispiel ein Wort, das ist eigentlich sprachwissenschaftlich zu gut, weil es zu genau beschreibt, was es ist.
Wir brauchen einen lateinischen Namen dafür.
Mhm.
Was lachst du?
Du musst aber lachen darüber, das Wort.
Ist das geklärt? Können wir uns jetzt wieder Hochzeiten widmen?
Ja, der hat mir zwischendurch nochmal geschrieben, der Mann.
Mhm.
Der ist da dran, das diplomatisch auszuloten.
Ja.
Er hat diese Nachricht von dem Martin jetzt noch nicht weitergegeben.
Was? Warum nicht?
Ja, oder jetzt vielleicht schon.
Ja.
Ja, weil es da also politische Entwicklung gibt. Das müssen wir beobachten noch aus der Ferne. Das gucken wir uns jetzt noch an. Früher oder später müssen wir da nochmal rein. Ne? Wie sagt man im Internet immer, wir gehen rein. Vielleicht müssen wir auch hin. Vielleicht müssen wir die Frau, weißt du, wie so eine wild gewordene Passagierin an Bord irgendeines Langstreckenflugs, dass sie einfach mit so Duct Tape an ihren Sitz geklebt wird. Müssen wir mal Niki Hassania nochmal fragen, wie man mit so, weil wir jetzt kein Sky Marshall bei der Hochzeit ist, wie geht man jetzt mit denen um, ne? Also weil im Flugzeug kannst du irgendwie die Cockpit-Tür jetzt abschließen, okay, aber das kriegst du halt bei so einem Traualtar, Chris, oder bei der Rede oder so, kriegst du das nicht hin. Einfach ein bisschen Duct Tape. Und vielleicht an Stellen, wo ihr Hochzeitskleid, also nicht das Hochzeit, sondern das Kleid, was sie zu der Hochzeit trägt, die Schwiegermutter, dass man sie an Stellen praktisch an dem Stuhl festklebt, wo man das dann nicht so sieht.
An der Poperze, meinst du?
An der Poperze, das kann doch nicht wahr sein.
Schmitty, du wurdest mit einem Taschenspielertrick wieder dazu gebracht, Kampf der Reality Stars zu gucken.
Ja, ein ganz mieser
Trick. Möchtest du da ein Geständnis ablegen?
Ach, Geständnis? Ich habe irgendwann, wurde mir zugespielt, also Screenshots, dass ich gegrüßt wurde von den Kampf der Reality Stars Redakteurinnen per Bauchbinde. irgendwie ging es, irgendjemand, wie heißt er, Ben
Tewak, der Sohn von Uschi Glas,
irgendwas über Frösche gesagt und dann stand in der Bauchbinde, ich weiß nicht mehr ganz genau sinngemäß, lieben Gruß an Schmitti und seine Kröten im Saarland. Fand ich nett. Habe ich gesagt, Mensch, also ich war eigentlich fertig mit Trash-TV, aber wenn ich da schon so persönlich gegrüßt werde.
Aber es ist, weißt du, was witzig ist?
Dann bin ich dabei.
Es gibt ja immer mal wieder so Leute in so Abständen, kriegt man Post von Menschen auf verschiedenen Wegen, die immer denken, dass der Fernseher mit ihnen kommuniziert.
Ja.
Und dass ich, während ich die ja gar nicht kenne, dass, ich glaube, das nennt man parasoziale Beziehung. Das gibt es in verschiedenen Auswüchsen, ne? Und die niederste oder die erste Form davon ist, dass ja denken, dass man durch geheime Botschaften, die man sendet, das, wenn ich das jetzt erzähle, werden ganz viele sagen, siehst du, das ist der Beweis. Er macht das wirklich so. Weil man wollte alles, was auch nur annähernd irgendwie so umzumünzen, ist wie so ein Horoskop eigentlich. Man sagt, ja, die meinen mich.
Aber wir können es ja testen.
So, guck mal. Und ich finde es halt irgendwie so lustig, dass dir das jetzt als erster Mensch in echt passiert, dass du irgendeine Sendung guckst und halt denkst, oh, die meinen mich, die wollen mit mir reden über die Bauchbinden im Fernsehen. Das klingt doch super verrückt. Die wollen mit mir reden über die Bauchbinden im Fernsehen. Der Werbetrainer von RTL, wo Wolfram Kohn so RTL sagt, da meint er mich.
Da werde ich heiraten mit.
Können wir das nicht mal einfach ausprobieren? Wir antworten jetzt mal oder wir sagen vielen Dank, vielleicht bei Late Night. Einfach eine Bauchbinde, kann hinten im Abspann fast sein.
Ja, ja, ja.
Eine Bauchbinde, wo man denen antwortet. Schöne Grüße von Schmitti.
Ja.
Die Kröten freuen sich auch. So. Oder irgendwas, wir sagen was, was wieder eine Antwort provoziert. Wir unterhalten uns wie beim Chat.
Und wollen wir mal gucken?
Das ist gut.
Wollen wir mal gucken, ob wir, mit denen können wir uns mal unterhalten jetzt. Über die Bauchbinden unterhalten wir uns jetzt mit Kampf der Reality Stars.
Ja.
Und die sollen aber auch, also wir würden jetzt mal so angrüßen, dass so praktisch das Gespräch erstmal stattfindet. Ein paar Plattitüden zum Gespräch, zum Anfang. Hallo, wie geht's? Bla, 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 bla. Alles, was er nicht interessiert. Wie man so Gespräche beginnt. Und dann können wir auf so eine andere Ebene gehen. Dann können die uns praktisch Insider-Informationen geben. Und wenn du also besondere Sachen über Kampf der Reality Stars wissen willst, musst du dann Late Night Berlin gucken. Und wir wiederum geben auch Geheimnisse preis dann.
Die Frage ist nur, sind die noch im Schnitt? Und können die noch Sachen ändern oder ist so ein Reality-Projekt, sowas haben wir ja selber noch nie produziert, dann einfach fertig und geschnitten?
Wieso? Aber so eine Bauchbinde kann man immer ändern.
Nee, kannst du, wenn die Folge fertig abgegeben ist, dann.
Ja, und? Dann schickt man die nochmal zurück. Ist das wie Picture-Lock? Machen die
ja so,
drehen die da jetzt auch auf.
Das können wir dir doch als erstes mal fragen. Liebe Kampf der Reality, liebe Grüße, sei da schon durch mit dem Schnitt.
Genau, ist die Bauchbinde, die machen wir bei Late Night und dann schauen wir mal, was passiert.
Ja, schauen, was wird.
Was wird, genau.
So, haben wir sonst noch was?
Wie haben wir sonst noch was? Was muss hier so runtergearbeitet werden? Ich kriege hier so Druck von dir, ganz ehrlich. Ich will das, klar gebe ich 110% immer. Und ich gehe auch nicht am Wochenende in Clubs und kläre die Chayas, weil da wird man nicht die Chaya fürs Leben kennenlernen, die Frau oder was. Und ich bin immer voll fokussiert auf Erfolg und Geld und so. Aber dieser Druck, den du mir hier machst, das geht mir auf die
Puppe. Druck, Erfolg und Geld. Ich habe ein gutes Stichwort. Ich habe hier Joko und Klaas gegen ProSieben, ist die Jubiläumsstaffel. Es gibt einen besonderen Preis, nämlich ihr könnt 24 Stunden den Programmmacher von ProSieben geben.
Das ist richtig.
Hat irgendjemand von euch Spatzenhirn drüber nachgedacht? Also, falsche Adresse. Ich muss die Redaktion fragen.
Ich habe eine sehr gute Idee. 6 Stunden Elton schlag den Star.
Nur die Mutz. Oder die gelangweilsten Blicke.
Neue Staffel.
Ja, nicht schlecht.
An einem Tag runter.
Aber ihr müsst das nochmal genauer erklären. Was heißt, was kann man 24 Stunden könnt ihr gewinnen?
Wir können 24, Moment, also, wir können die Programmdirektoren sein, 24 Stunden vom, das heißt, dass man, wir dürfen...
Wir dürfen entscheiden, was jederzeit läuft.
Wir dürfen uns aus dem ProSieben-Programm, also wir können natürlich auch einzelne Sachen komplett individuell gestalten, aber wir können uns vor allem in 24 Stunden aus dem ProSieben-Programm der letzten 6000 Jahre bedienen und einfach ins Archiv gehen und sagen, das bitte, das bitte,
oh,
das
ihr müsst bitte. Eine ganz alte Galileo-Folge, oh, die erste Galileo-Folge würde ich zum Beispiel
wo Internet erklärt wird. Oder
ja,
Buchdruck.
Sowas, ja.
Wo Ayman Abdallah den Buchdruck, wo Gutenberg zu Gast
ja.
ist. Ja.
Oh, oder nochmal die erste
TAF-Folge. Die erste Folge, die war mit Stephen Gätchen.
Welche?
Die erste TAF-Folge.
Ja, das würde ich zum Beispiel gerne sehen, die jungen Stephen Gätchen.
Sowas?
Ja.
Ja, vielleicht noch Arabella.
Dürft ihr auch noch Sam mit Susan Atwill zeigen, was es früher gab?
Wir können zeigen, was wir wollen. Ich werde auch...
Das kann doch nicht sein. Also wir haben ja... Also oder ihr habt Millionen.
Ey, bitte, ihr müsst eine Folge,
also ich will,
könnt
ich will
eine
nur
Folge
mal sagen,
Andreas Türk oder Arabella
wir,
machen.
Wir müssen es
bitte,
wir
aber nicht Nicole. Nicole war scheiße und langweilig. Das habe ich gehasst, wenn das lief. Aber Arabella oder Andreas Türk, 14 Uhr, 15 Uhr, bitte eine Folge.
Ich möchte euch nur mal eins sagen.
So, dass ich das auch sehen kann, dass ich auch Zeit habe.
Wir haben,
morgen,
noch, wir haben noch nicht mal gewonnen. Wir haben jetzt nämlich erstmal verloren. Wir müssen die Risikovariante, die wir jetzt uns praktisch neu zur Wahl steht, ne? Die müssen wir erstmal gewinnen.
Wenn du
und dann,
nicht eine Folge Arabella zeigst, bin ich nicht mehr dein Freund.
Ich muss mal schauen, Uri Geller mit den UFOs. Und
oh, Aliens. Das will ich auch nochmal sehen.
Oh, das Kip-Roll-Falschspektakel.
Nein, die große Schlafshow mit welchen Karten. Auch das muss auch nochmal gezeigt
oder
werden.
Hier
da wurde 7 Stunden gewartet, bis einer einschläft.
Ja.
Das war so gut.
Ja, oder das Millionengewinner. Wie heißt dieser noch?
Ja, Millionärswahl.
Millionärswahl.
Das war auch so gut.
Das war auch gut. Ja, oder auch nochmal.
Oder noch mal, Fame-Maker nochmal,
oder
ein Riesenknaller.
Oder 17 Meter noch.
Oh.
Ja, 17 Meter. Die
mit Jens Knossalla.
Ja, die haben ansonsten eine sehr langweilige Show. Oder ich könnte, also von Joko und mir. Oder
ey, das stimmt gar nicht. 17 Meter war gar nicht so langweilig.
Doch,
kurz
17
für die Leute,
Meter war sehr langweilig.
Es waren immer 17 Meter hinter
das
einem
war
Tor.
Langweilig. Doch.
Und scheiße. Da gab es Aufgaben, die man in den 17 Metern schaffen musste.
Das war scheiße.
Ey, da
das war
Beispiel,
für dich langweilig, weil du sagen
nicht.
Musst und go.
Das war für dich langweilig,
17?
Weil du bist morgens um 9 mit Joko ins Studio in Köln gegangen, hast dann gesagt, und hier sind die nächsten 17 Meter. Und dann war so 3 Stunden Umbau und Pause.
Ja, kein Geld
da hast du 70 Zigaretten geraucht. Und dann
PlayStation habe ich da angefangen zu spielen.
Genau, bist wieder hin. Und dann waren da muss man zum Beispiel 17 Meter Bier öffnen mit was anderes als ein Flaschenöffner. Das
es
war interessant.
War scheiße.
Hattet ihr so einen Top-die-Wette-Gilt-Satz?
Denn hier sind deine 17 Meter,
genau.
Glaube ich, oder so, das habe ich immer
und
gesagt.
Und was ich noch weiß, war, dass die Mutter von Jens Knossi Knossalla, die hat den damals noch unbekannten Jens Knossi Knossalla, der Kandidat war bei 17 Meter, ultra laut aus so einem Familienblock angefeuert.
Nee, die hat den angeschrien, richtig.
Die hat den richtig angeschrien.
Geisteskrank.
Ja. Da haben wir drüber gelacht auch ein bisschen, weil das so stimmungsvoll war.
Ja, weil es stimmungsvoll war, weil die, genau, kein Filter, sagt man, glaube ich, ne?
Ja. Ey, das könnte auch nochmal laufen.
Ja, aber es war, gut, wir zeigen.
Aber Schmidt, jetzt sag mal, Arabella muss laufen. Ist mir scheißegal, das läuft.
Kann mal, was hat Schmidt damit zu tun? Ich gewinne das, nicht Schmidt.
Na, der sollte ich auch mal unter Druck setzen, weil er ist so ungewöhnlich schweigsam.
Weil er weiß, was wir da alles noch zu erledigen haben. Und weil wir nicht jetzt nur nach deinem, also du denkst doch auch nicht, wir können nicht nur das machen, was du willst. Wir müssen
ich will
für alle
eine
denken.
Stunde Arabella gucken von so, weiß ich, 1995 oder so.
Ja. Naja, müssen wir noch einmal vorher angucken, ob das alles so PC ist. Ne?
Hat man da die Rechte auch überhaupt noch? Ja. Also es ist...
Ich weiß nicht. Wir werden zwischendurch aber auch irgendwas anderes machen. Also zwischendurch will ich auch einfach mal... wir haben zwischendurch auch, glaube ich, die Gelegenheit, oder hätten wir, ne? So, wir müssen jetzt erstmal tatsächlich darauf hinarbeiten, aber wir hätten auch die Gelegenheit, mal so live zwischendurch irgendwas zu machen, oder?
Habt ihr Geld dafür?
Nein, wir haben
also,
kein Geld.
Also was willst du denn da zeigen?
Naja, wir haben ja wohl Geld für eine Kamera, haben wir ja hier, ne? Und Live-Signal.
Das ist ja, du kriegst 24 Stunden auf dem Sender, aber kein Geld.
Ja, das ist dann halt so. Aber
das ist spitze.
Ja, Sat.1 nennt man das.
Ihr seid döver als der Herr Taschenbier im Sams. Beim Sams ist es immer so, der Herr Taschenbier hat dann irgendwann eine Wunschmaschine, ne? Weil er sich nicht nur was wünschen will, wenn das Sams Punkte hat, ne? Und man kann sich alles wünschen auf der Welt, aber der ist zu blöd, seine Wünsche richtig zu formulieren. Und so seid ihr auch. Ihr sagt dann 24 Stunden wollt ihr senden, aber seid zu blöd, euch mitzuwünschen, dass es auch Geld gibt, da was Cooles zu machen. Oder Lizenzen oder was man alles
das
braucht.
Das ist mein Punkt,
der
weshalb ich schweigsam
sagt,
wurde.
Ich will auf eine einsame Insel. Dann kommt der 5 Minuten wieder, hat so ein Eisbad, dem ist der Sack abgefroren, weil das war eine einsame Insel, nicht in der Südsee, sondern irgendwo, wo es kalt ist. Weil er das nicht genau gesagt hat. Dann sagt er, ich will auf eine heiße Insel, da verbrennt er fast einen Vulkan. Ja, der muss sagen, es soll 25 Grad sein, herrlicher Sandstrand und so seid ihr.
Warum macht zum Beispiel Pfeife keinen Fernsehsender auf? Gib mir da mal eine klare, einfache Antwort.
Weil Pfeife einen richtigen Beruf hat. Was
nein,
du,
weil
was?
Er kein Geld dafür hat.
Wie?
So, also das
Pfeife
du,
hat natürlich Geld für einen Fernsehsender.
Nicht.
Jeder kann einen eigenen Sender machen jetzt mittlerweile. Musst du bloß...
Ihr könnt bei Twitch was streamen.
Hast du jemals RBB geguckt, Schmidti?
Ja, das kann Pfeife auch. Da fährt er einmal nicht mit dem Bus nach Hause und dann kann er RBB machen.
Ja.
Aber ihr Idioten, ihr freut euch dann über einen 24-Stunden-Tag und habt keine Kohle, um da irgendwas auf die Beine zu stellen.
Nicht mal Arabella kriege ich.
Ey, ganz ehrlich, soll ich immer was sagen?
Was kostet denn Arabella? Vielleicht will ich es selber bezahlen. Cool,
meine scheiß Arabella jetzt.
Frag in Österreich.
Ey, Klaas, ihr könnt meine Terrasse begradigen bei den 24 Stunden.
Mhm, genau. Das ist genau die Idee, die Thomas Malditz mal hatte, wo man sagt, wenn man Komparsen bestellt, machen die alles, was sie wollen. Also kann man nicht Komparsen dazu einbestellen, dass die so tun, als wären die Reinigungskräfte? Das ist doch einfach nur doof. Ich lasse mich doch von euch nicht so...
Oder Redakteurinnen.
Ja, Redakteurinnen. Wir kriegen aber Komparsengehalt und sollen den ganzen Tag tun, als wären sie Redakteurinnen, und es kommt wahrscheinlich dasselbe raus. Aber das ist, natürlich geht das nur in der Fantasie. So, deswegen werde ich deine Terrasse nicht begradigen. Aber ja, es kann sein, dass es hier und da ein bisschen langatmig wird, weil wir kein Geld haben. Okay. Aber vielleicht ist das auch eine interessante Fernseherfahrung, wenn auch mal auf Sachen, wie, also wirklich mal auf Sachen draufgehalten wird, so ein bisschen Michael Haneke-mäßige Einstellung, wo einfach mal 20 Minuten ohne Schnitt, um auch die Intensität der Tatsache, die wir da, nicht so ein Schnittgeballer und Emotionen unter Geschiebe durch Musik und durch irgendwelche tollen Lichteffekte, die es im echten Leben gar nicht gibt, sondern es sieht genauso aus, wie ich das als Mensch aus meinem eigenen Leben kenne. Das hat auch was. Das
laufen da die Nachrichten trotzdem?
24 Stunden Wirklichkeit oder Wirklichkeiten in der Sekunde oder sowas.
Ne? Ah, ja. Eine Frage, also wenn ihr habt es noch nicht gewonnen, aber warum gab es noch keine Sitzung, wo man sich mal so Gedanken gemacht hat, was da eigentlich laufen könnte?
Wir, Joko und ich, haben bereits eine Sitzung uns, also echt? Hinter uns. Wir haben eine Sitzung gemacht, Joko und ich. Wir haben eine Sitzung, wir hatten Sitzungsleiter, Versammlungsleiter war ich. Joko hat Protokoll gemacht. Dann haben wir erst die Anwesenheit durchgecheckt, haben gesagt, ja. So sind alle anwesend für die Sitzung. Joko, jo, Klaas, jo. Und dann haben wir die Sitzung begonnen, haben wir eine so Viertelstunde Sitzung gemacht und dann waren die 24 Stunden im Kopf erstmal angeplant. Und diese ganzen, jetzt kommen wir nämlich, wie wir das immer machen, Joko und ich kommen mit so einer großen, so einer Sackkarre voll mit so angefangenen Halbsätzen und die kippen wir dir vor die Füße und dann sagen wir hier, 24 Stunden Programm, jetzt.
Aber ihr könntet ja am nächsten Dienstag schon wieder gewinnen, ne?
Ja.
Und dann kommen wann kommt denn die Sackkarre mit angeknusperten Ideen?
Mittwoch würde die dann kommen.
Bin entsetzt.
Wenn wir gewinnen. Aha. Vielleicht noch Dienstagabend, je nachdem. Aber Mittwoch kommt dann auch noch mal so ein Mann mit 50 Euro. Dass er das auch also realisieren kannst. Oder wie sagt ihr Fernsehleute? Realisieren. Bist du Realisator? Du bist doch Realisator eigentlich im Grunde. Das hast du gelernt. Das heißt, aus Sachen Realität werden lassen. Das ist Realisator sein. Ne? Die sind nicht mehr Producer, Redakteure oder so Schnitt-Heinis, sind Realisatoren. Das heißt, man schafft eine Realität. Das heißt, wir geben Ideen, wir machen Blue Sky Thinking.
So. Klaas, vielen Dank für deine Intelligenz und deine Vernunft in diesen schweren Zeiten.
Gerne, kein Problem.
Ich habe einen Tipp für euch. Ihr müsst angucken, die Doku über unseren Altkanzler Gerd Schröder.
Habe ich verpasst
bislang. Im NDR kann man in der Mediathek anschauen.
Und was kommt dabei rum?
Erstmal kann man sich so als kleinen Spaß fürs Sofa und fürs Wohnzimmer Folgendes vornehmen. Man schaut sich diese Doku an, da ist ein Reporter, der die macht und den sieht man auch immer wieder im Bild. Der hat Gerd Schröder über mehrere Wochen begleitet, auch im Rahmen dieses Jahr feiert er 80. Geburtstag, hat verschiedene Interviews geführt, hat ihn begleitet nach China zum Beispiel, auf eine Wirtschaftsreise in Anführungsstrichen, und der setzt sich auch immer wieder gegenüber von Gerd Schröder und führt so ein richtig gesetztes Interview, ne, sagt man. Ne? Also das heißt, Gerd Schröder sitzt ihm gegenüber und
im
er
Büro
darf
von
ihm
Gerd Schröder,
Fragen stellen.
Kanzlei
genau,
oder was.
Genau. Das neben auch so situativeren Gesprächen, die dann so irgendwo im Stehen stattfinden. Und man kann mal zu Hause mitzählen, wie oft dieser Reporter seine Frage zu Ende stellen darf, ohne unterbrochen zu werden. Und da kommt man auf so eine Zahl zwischen 1 und 1. Das ist wirklich unglaublich, weil unser Altkanzler fällt ihm wirklich jedes Mal genervt ins Wort. Und was faszinierend an der Doku ist, und auch darauf kann man mal achten, die wirklich eine Empfehlung ist, ist einerseits merkst du an diesem ins Wort fallen, dass dem Altkanzler die kritischen Fragen zu seinen Lebensentscheidungen, dass sie ihn nerven und dass sie ihn stören, dass er sich mit denen gedanklich auseinandersetzen muss. Und deswegen unterbricht er und macht auch damit sein Interview so ein bisschen klein, und es ist auch so ein unausgesprochenes Machtspiel, und es macht in ihm irgendwo, sieht man ihm eine gewisse Wut, dass er diese Fragen beantworten muss, auch wenn ihm klar ist, für so eine Doku muss er sie beantworten. Und auf der anderen Seite, und das ist neben all dem, wo ich Gerd Schröder selbstverständlich sehr kritisch sehe und die Entscheidung in seinem Leben, nämlich, dass er nach dem Bundeskanzleramt in den Vorstand von Gazprom gewechselt ist und da sehr viel Geld verdient hat im Grunde von Putin und dass er bis heute keine klare Haltung zu dem Krieg und vor allen Dingen zu seinem Freund Wladimir Putin gefunden hat, das ist wirklich schrecklich und fürchterlich. Was aber zumindest als menschliche Eigenschaft interessant an ihm ist, ist die Art und Weise, wie er mit dieser aus seiner Perspektive Kritik und auch unangebrachte Kritik, weil er fühlt sich ja im Recht mit seiner Lebensperspektive, wie er damit umgeht, ist wirklich erstaunlich, weil das ist ein Mann, der sich dadurch tatsächlich, also zumindest relativ authentisch nach außen gelebt, nicht erschüttern lässt. Er kann mit dieser harten Kritik an sich wirklich leben und man hat das Gefühl, der ist nicht depressiv, er hört auch nicht weg bei der Kritik, sondern er ist so felsenfest sicher, dass seine Entscheidungen richtig waren und er kann akzeptieren, dass Leute das überhaupt nicht richtig finden, aber er hat für sich mit seinem Leben eine Art Frieden gefunden und der wiederum fasziniert mich, weil wir ja in einer Gesellschaft leben, die immer sehr volatil ist in Bezug auf Reaktionen, auf Kritik, auf den Außen, auf Social Media, jeder Influencer beklagt sich auch zu Recht über Hass oder auch Kritik im Internet und der ist da völlig,
aber ist hat das, sich irgendwie so auf so eine Art oder ein Kontraargument, weil ist es, weil guck mal, das ist ja ein schmaler Grad zwischen überzeugt sein von irgendwas
und so halsstarrig, engstirnig sein.
Naja,
ne?
Und genau, einfach.
Ja, man muss auch in Kontext zu dem Thema setzen.
Das meine ich bei dem Thema, weißt du, wenn du jetzt sagst, wenn du einem Helmut Schmidt zum Beispiel in den letzten Lebensjahren auch außer Dienst und so, dem konntest du auch viel vorwerfen mit einer modernen Sichtweise auf den praktisch auf die Kritik Chinas zum Beispiel. Ja. Wenn er als großer China-Experte hatte, dann viel über China und dem Umgang der Regierung mit den Menschen, über das Achten der Menschenrechte in gewissem. So, und er hat immer China eine Zeit attestiert, aus seiner Perspektive hat er das ausgedrückt, in der sie sich nun mal befinden und da müssen wir da gar nicht reingehen und so weiter. Das war etwas, das wurde von konservativen, nicht so konservativen Leuten aus verschiedensten Perspektiven extrem kritisch beäugt, wie er damit umgegangen ist. Ist aber in der Sache doch nochmal was anderes, diese Kritik an seiner Perspektive auf die Welt auszuhalten, als jetzt in der aktuellen Situation.
Naja, aber
jetzt
ich finde, man muss unterscheiden, aber finde ich, Gerd Schröder liegt falsch. Kann man vielleicht ganz objektiv so sagen. Aber jeder hat ja leider, oder so ist es eben, jeder hat seine eigene Perspektive auf sich und auf sein Schaffen. Und in seiner Perspektive liegt er nicht falsch. Und ich finde es trotzdem irgendwie erstaunlich, wie er es schafft, diese harte Kritik und eben auch die Tatsache, dass er auf der SPD so praktisch zumindest gefühlt ausgeschlossen ist und dieser Partei, die eigentlich so tief in seinem Herzen ist, das sind ja auch alles Kränkungen, Verletzungen, wenn du der Ansicht bist, du liegst richtig.
Naja, ich glaube aber...
Da hat er eine Gelassenheit, die ich erstaunlich finde.
Ja, natürlich, aber ich bin mir halt nicht sicher, ob diese Überzeugtheit und die nach außen dargestellte Gelassenheit auch Teil des Jobprofils ist eines Bundeskanzlers, der auch in anderen Situationen, ob es jetzt damals
Irak
von viel beklatscht, aus einer ganz anderen Ecke, auch, ich sag mal, da kam auch Gegenwind. Ne? Auch,
kann, genau.
auch Angela Merkel hat viel Gegenwind aushalten müssen in der eigenen Partei, in der Regierung, auch von außen, gerade seit 2015 und so weiter. Also es gibt immer mal Situationen, wo du auch als Kanzler, und vielleicht ist das dann auch dein Schicksal, alleine da stehst erstmal, weil du dann derjenige bist, der entscheiden muss. Wenn du es nicht machst, sieht man Olaf Scholz, kriegst du die Kritik von der anderen Seite. Aber in dem Fall kann man, glaube ich, wirklich sagen, dass er sich im wahrsten Sinne, vielleicht platt formuliert jetzt, aber einfach diese Dinge auch schön gedacht hat.
Ja.
Und ich glaube nämlich, weil du sagst, es ist eine Überzeugung, vielleicht irgendwann glaubt man seine eigene Story, ne? Irgendwann glaubt man seine eigenen Lügen. Aber ich glaube nicht, dass das seine tiefe moralische Überzeugung ist, mit der er auch sonst, also das ist nicht derselbe Kompass, mit der er durch seine politische Geschichte gelaufen ist. Insofern passt das nicht zusammen. Es gibt Menschen, die haben seit sie 19 Jahre alt sind, immer so gedacht und werden das auch im hohen Alter noch mit der Überzeugung machen. Zu ihm und seiner ganzen Haltung der letzten 40 Jahre, 50 Jahre passt das ja gar nicht. Und deswegen glaube ich auch, dass er mittlerweile seine eigene Story glaubt und einfach nur aus persönlichen Gründen sich das schön geredet und schön gedacht hat und deswegen diese Überzeugung ausstrahlt, die aber eigentlich nicht begründet ist aus einer wirklichen eindimensionalen Überzeugung.
Das Krasse ist, das ist mir nach der Doku auch nochmal klar geworden, um es nochmal runterzubrechen, ne? Gerd Schröder war ein Machtmensch, der Bastardkanzler, der eben viele Entscheidungen, auch politische Entscheidungen in seiner Kanzlerschaft gegen einen großen Gegenwind durchgesetzt hat. Agenda 2010, das Nein zum Irakkrieg. Dann ist er auf einmal nicht mehr Bundeskanzler. Man erinnert sich an diese Elefantenrunde, wo er noch Angela Merkel gesagt hat, diesen legendären Satz, sie glauben doch nicht, dass sie Bundeskanzler werden.
Das mit meiner Partei nicht zu machen.
Genau, und also er war in der festen Überzeugung in der Wahlnacht, er bleibt Bundeskanzler. Ist es dann nicht wie ein Schnipsen, ist er alles los, was ihn wahrscheinlich auch, womit er sich identifiziert
hat. Zu der Story ein kleines Detail, weil das nämlich dazu passt. Ich habe jetzt gehört, weil das war hier in Adlershof, da wo wir unsere Sendung aufzeichnen, genau der Eingang vorne, da wo jetzt
die Berliner Runde,
da wo jetzt die Stirn von Lena Meyer-Landrut in den Asphalt gedrückt wurde, nach Wer steht mir die Show. Das war der Eingang, wo er hingegangen ist. Und er war natürlich offiziell noch Bundeskanzler, aber es war so, dass er dort ankam, natürlich mit dem Verlust, mit dem schlechten Ergebnis im Nacken, das wusste er auch, ist da angekommen zur Berliner Runde, wie das hieß, und wurde nicht standesgemäß empfangen dort. Das hatte aber keine Gründe. Die haben jetzt nicht gesagt, der ist ja nicht mehr Bundeskanzler, uns doch scheißegal, sondern das hatte Organisationsgründe, sondern Angela Merkel kam an, es waren Leute, die standen davor, und als in dem Moment, wo er da ankam, war nicht das große Besteck ausgepackt und der Herr Bundeskanzler kommt an normalerweise, wo erstmal das Gebäude abgerissen wird, damit er da durchläuft, da stand in dem Moment keiner. Und das war schon der Moment,
da hat er schon den Kaffee aufgehabt.
Da ist ihm schon die Krawatte geplatzt, laut Menschen, die das mitgekriegt haben. Geil. Und das hat sich natürlich jetzt an dem Tag, gibt es jetzt nicht mehr so viele Neuigkeiten, die jetzt die Laune verbessert hätten, bis zu dieser Ausspruch, den du gerade gesagt hast. Und das wiederum passt auch in die Beleidigtheit, die dann sich wiederum gießt in so eine Art Position, die man bezieht über Jahre und Jahrzehnte.
Ja, aber um das Bild nochmal zu vollenden, also mit einem Schnipsen ist alles weg, was ihn ausgemacht hat, sein Amt, seine Macht, seine Identifikation. Dann kommt jemand, mit dem er jahrelang auf Augenhöhe gearbeitet hat, der russische Präsident Wladimir Putin, und bietet ihm einen Job, der letztendlich so ein bisschen dieselben Standarten mit hat, nämlich erst Ansehen, er kann weiter rumreisen in der Welt, fast wie ein Staatsmann, verdient noch eine tierische Kohle, und wenn es gut geht, nämlich diese Gazprom-Geschichte, dann schafft er eigentlich auch nach seiner Kanzlerschaft, und das wird ihm sicher vorgeschwebt haben, eine Beziehung zwischen Europa, zwischen Deutschland und Russland, die einmalig ist in der Festigkeit, nämlich im Austausch von Energie, und könnte so ein bisschen seine Legacy weiterschreiben und merkt in dieser Vorstellung nicht und kann parallel dazu noch viele Millionen einnehmen, merkt aber parallel dazu nicht, dass Putin ihn reingelegt hat. Und das, es muss er jetzt, als, das ist meine These, als Leben, als Blick auf sein Leben erkennen und verdauen, dass der mit ihm auf Augenhöhe war, hat ihn gekauft und reingelegt und hat ihn zu seiner Marionette gemacht, der er Millionen überweist. Und wenn er jetzt sagt, der Putin ist ein Schwein und der ist ein Verbrecher, dann muss er diese ganze Tatsache mit auf den Tisch packen.
Bin ich mir aber nicht so sicher. Ich glaube, dass die Gefahr des Imageverlustes, wie sie jetzt stattfindet, ihm natürlich da nicht klar war, weil natürlich, es gab in dieser ganzen Entscheidung, das zu machen, mittlerweile gibt es, weiß ich nicht, 15 Kriterien, Punkte, die alle in einer ähnlichen Stabilität nebeneinander stehen, die alle nachvollziehbar sind, warum man das macht. Damals war der Hauptkritikpunkt, dass ein ehemaliger Top-Politiker, nämlich ein Bundeskanzler, zu einem Staatskonzern gibt, dort, also so diese alte Diskussion, man geht auch selbst in Deutschland, geht dann irgendwie, Roland Koch geht zu Bilfinger und geht dann, oder Friedrich Merz geht zu BlackRock und so.
Zur Deutschen Bahn.
So, ne, die gehen dann irgendwie da so hin, und das ist erstmal so die erste Ebene der Kritik. Dann die zweite Ebene in dem Fall ist jetzt ausgerechnet noch zu einem Staatsmann, den man vielleicht auch in seiner Kanzlerschaft dem einen oder anderen Weg geebnet hat, über den man letztendlich im selben Auto wie der Staatsmann dann drüber fährt, ja, indem man sowas wie einen Gasdeal und so weiter aushandelt. Aber alles noch in der großen Atmosphäre, die da drüber hängt, für die jetzt also Politiker aus der Zeit und auch nach Schröder-Zeit sozusagen viel Kritik einstecken müssen, ob das Steinmeier ist damals in seiner Position als Außenminister oder natürlich Angela Merkel oder auch einzelne Ministerpräsidenten, die dann natürlich Wandel durch Handel und so weiter vorangetrieben haben und das als großes, eigentlich Friedensprojekt, aber natürlich getrieben durch ultra viel Kohle. Mhm. Also ein pervers kapitalistische Friedenserschaffungsidee sozusagen. Ne? Und da weiß man gar nicht, was ist jetzt das Feigenblatt für was eigentlich. Das stand da drüber, und durch diese, ich sag mal, Schutzglocke, dass sich darauf alle geeinigt haben, dass man das nur hinkriegen kann, wenn man irgendwie Handel und sowas miteinander betreibt, dass man sich fast schon als so eine Art kapitalistischen Superdiplomaten darstellen kann, indem man irgendwie so die Projekte miteinander verknüpft. Ich glaube, das ist überhaupt das, was dann den Mut noch mit hineinbringt, zu sagen, diese anderen großen Kritikpunkte, das sitze ich aus. Mhm. Das sitze ich aus, das haben auch andere schon geschafft. Aber naja, darauf berufe ich mich. Und das ist jetzt also katastrophal natürlich abgeräumt worden, dass das schon auch rückwirkende Scheißidee war. Ja. Aber die Stimmung damals war eine andere. Und er hat gesagt, diese Frechheit, dass ich jetzt einfach in die Wirtschaft gehe und auch noch in die russische Wirtschaft als Ex-Bundeskanzler, das wird mir um die Ohren fliegen. Das wird sich damals auch, aber das halte ich aus, weil ich ein stoisches Gemüt habe und das wird abgeräumt. Aber ich berufe mich dann immer auf diesen Punkt, den ich gerade gesagt habe. Und der ist jetzt auch nicht mehr da. Und jetzt kommt noch was hinzu. Nicht nur, dass das nicht funktioniert hat, sondern dass da ein grausamer Angriffskrieg und ein völlig gewissenloser Krieg an der Ukraine stattfindet. Und spätestens jetzt hätte er den Moment, als er vielleicht nach seiner ersten Moskau-Reise, wo er vielleicht noch einigermaßen glaubwürdig gesagt hat, komm, ich kenne den, ich rede mal mit dem. Und danach hätte er nach Hause kommen müssen und sagen, er ist verloren, er ist irgendwie abgedreht in irgendwelche komischen geschichtshistorischen Zahnvergleiche da und ist nicht mehr zu retten.
Er ist ja nicht der Einzige, der so Putin auch immer als unterschätzt oder
falsch eingeschätzt.
Mehr, ja. Also ob man das immer unterschätzt. Mir fehlt da so ein bisschen ein Aspekt, wir unterstellen ihm jetzt quasi, dass er in sich eigentlich bekehrt ist. Und das glaube ich nicht. Mhm. Das glaube ich nicht. Ich glaube, der ist genauso, wie er damals vielleicht auch der Bastardkanzler war. Einfach auch so verbohrt und so in seiner Meinung gefestigt. Und für ihn ist das einfach der berühmte Spruch, so ein lupenreiner Demokrat. Und so. Und ich glaube, dass wir ihm da fast zu viel zumuten, wenn wir sagen, insgeheim weiß er, dass er Scheiße gebaut hat. Ich breche es jetzt runter.
Ja.
Er kommt aber nicht aus dieser Mühle raus. Er hat 1 Million Gelegenheiten zu sagen, nach Butscha, nach dem Angriffskrieg, nach Nawalny. Es gibt so viele. Der kann jeden Tag sagen, Leute,
ich habe mich vergaloppiert. Und
damals war es richtig für mich, jetzt kann man das natürlich nicht mehr. Und das macht er nicht.
Ja, genau, das macht er jetzt nicht mehr, aber du hast recht. Ne? Es gibt auch jetzt jede Menge Initialzündung, eigentlich, die man nutzen könnte, jede Menge Abfahrten sozusagen. Das wird keine weiße Weste mehr. Und jetzt würde er immer irgendwie beschädigt praktisch sein. Also das kriegt man nicht mehr abgeräumt. Aber dass man praktisch im Willy-Brandt-Haus sein Bild wieder hinhängt, das wird er schon noch hinkriegen, so. Das hängt jetzt nicht mehr da, wenn man da internationale Gäste durchschiebt, dann geht man an dem Bild auch ein bisschen schneller vorbei. Das wird sich dann auch nicht mehr ändern, wenn er jetzt nochmal eine Kehrtwende macht. Aber
ich wehre mich einfach dagegen, Reputation, dass er, das hast du ja nicht gesagt, aber auch, dass man, natürlich guckt man diese Doku auch mit einer gewissen Faszination für diesen mittlerweile sehr strange Mann, der immer so noch in seiner Vergangenheit.
Ja, aber durch den Kontext, weil der so super interessant ist.
Aber ich glaube, man darf nicht den Fehler machen, ihn auch zu verharmlosen, indem man ihm quasi unterstellt, der ist so willenlos, der alte Opa, der ist ja irgendwie, der weiß gar nicht mehr, was
er mit ihm. Der wird auch nicht senil.
Der ist auch nicht kultig oder sonstiges. Und er schadet mit seinem Lobbyismus für Putin, schadet er Leuten.
Nein, ich habe ihm auch gar nicht, ich habe ihm eigentlich ein strategisches Denken, würde ich ihm zuordnen, die eben genau das sagt. Was ich gerade meine, ist, dass seine moralische Verkommenheit, die er, glaube ich, im sehenden Auges damals schon hatte sozusagen und gesagt hat, ich will jetzt aber dahin, weil ich will die Kohle und ich will das Ansehen und ich will auch, überall will ich da mit den Soldaten am Flughafen will ich begrüßt werden, weil das macht mir Spaß und so. Nur diesen moralischen Fauxpas, den er in sich trägt, den hat er das Gefühl gehabt, das kann ich jetzt bedecken mit der allgemeinen Stimmung, die gerade herrscht in Europa im Hinblick auf den Umgang mit Russland und im Hinblick darauf, wie schafft man es, dass kein neuer kalter Krieg ausbricht? Wie kriegt man das hin? Man muss sich globalisieren, so miteinander vernetzen, dass eigentlich jeder sich selber ruiniert, sobald er auf Kriegswirtschaft umstellt. Ja gut, der hat nicht geklappt, wissen wir jetzt. Aber das war die Stimmung. Und ich glaube, dass er eigentlich, und das finde ich eigentlich einen viel berechnerenderen Gedanken, dass man da sagt, es gibt, glaube ich, die überzeugt waren davon, dass das Friedensprojekt ist. Und dann gibt es die anderen, die gesagt haben, ich gehe da jetzt hin und ich glaube durch diese Behauptung, die ich momentan einigermaßen glaubwürdig aufstellen kann, auch so im Zuge ehemaliger und aktueller Kollegen und so, kann ich da mein Ding da durchziehen, von dem ich ganz genau weiß, dass das nicht
gut ist. Ich werfe ihm das auch null vor, was da, also Schalke hatte Gazprom auf dem Trikot, so. Ja. Aber die haben irgendwann auch die Konsequenz gezogen.
Ja, und das ist ein Fußballverein, das ist nicht der Bundeskanzler, der vorher dafür sorgt, dass das überhaupt
erst gibt. Ja, aber ich glaube nicht mal, dass ihm es da wirklich, also hat er das überhaupt so vorangebracht, dass er gesagt hat, das ist die Völkerverständigung, da ging es nur um Kohle. Dem ging es dann nur um Kohle. So. Ja. Und das ist von mir aus, kann man darüber diskutieren, das kann man scheiße finden oder so. Aber jetzt reden wir wirklich, das ist vollkommen indiskutabel. Und ich will einfach nur nicht, dass man denken könnte, wir wollen hier den Opa nochmal abkulten, weil er so ein bisschen schräg geworden ist. Nee, das ist wirklich, der schließt sich einem verbrecherischen Regime an. So.
Ja, natürlich. Ja, also klar, also die Sachen, die du da mittlerweile unterschreibst und so, das ist hier, wer war das hier so, das verstehe ich dann auch nicht mehr, dass einer wie Sigmar Gabriel da mit so einem kleinen Geschenk dann da auf dem Weg dahin ist und da ihm da gratuliert. War das so? Ich glaube schon.
Ja, oder? Der war beim Geburtstag in dieser Freundesrunde.
Ja, ich verstehe, dass man irgendwie alte Bande da hat, aber ich finde, da braucht man da nicht mehr da antanzen und gut, das soll jeder selber wissen. Aber meine Meinung wäre das, dass man bei diesen ganzen Dingen jetzt nicht mehr sagen kann, irgendwie, da hat einer jetzt nicht den geradlinigsten Weg eines Ex-Politikers angestrebt und das kann man gut oder schlecht finden. Mittlerweile beurteilt man da was ganz anderes, was also selbst in einer, ich sag mal, etwas härteren Auslegung der sozialdemokratischen Idee, die Sigmar Gabriel immer hatte, glaube ich, passt das jetzt auch nicht mehr zueinander. Da muss man jetzt auch nicht mehr da hingehen und irgendwie so ein bisschen so tun nach dem Motto, sollen sie sich mal alle abregen, da wir trinken jetzt erstmal einen Schnaps. Ja. So.
Und das bei dem Wetter, ne?
Ja.
Mit so einem Thema enden.
Hol mir mal eine Flasche Bier. Schon wieder abgekultet.
Aber große Empfehlung, sich das anzuschauen. Ich glaube, das kann die auf jeden Fall unterm Strich stehen.
Das gucken wir uns auf jeden Fall an. Ich möchte nicht das verpassen, euch jetzt in diesen Frühlingstag zu schicken, mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass ihr euch jetzt ein neues Hobby aussuchen sollt, dass ihr mal was macht. Ich möchte, dass ihr rauskommt auf eure Tretmühle. Ihr sollt nicht so alte, blöde Männer werden, die gar nicht mehr merken, dass das Leben Optionen und neue Möglichkeiten bereithält.
Ich habe mein Hobby. Ich mache gern Kaffee. Das reicht mir.
Oh Mann, ey. So traurig. Immer dasselbe. Kaffee ist doch kein Hobby, ey.
Das ist ein Hobby.
Nee, Fressen ist auch kein Hobby übrigens.
Das ist ein Hobby.
Nee, ist kein Hobby. Muss man machen, sonst ist man tot. Alle Sachen, die man machen muss, weil man sonst kacken, ist auch kein Hobby. Richtung Checkerfrage. Atmen ist auch kein Hobby. Zwinkern auch nicht. Das sind alles normale Sachen.
Ich denke mal drüber nach.
Ja, richtige Hobbys mal. Schmidt, da geht auch an dich. Ne?
Podcast ist ein Hobby.
Ist überhaupt kein Hobby.
Warum?
Weil man nicht, weil es ist kein Hobby. Es ist kein Hobby. Soll ich das jetzt ausführen, warum das kein Hobby ist? Es ist kein Hobby.
Es ist kein Hobby.
So, alles Liebe, alles Gute. Danke, Ende.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.